Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart. Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, hallo, es läuft die Aufnahme, Herr Eisenbart.
Ja, also noch läuft die Aufnahme. Heute mache ich ja die Technik. Oh nee, hier ist schon das Sandwich runtergefallen von Frau Meisendraht. Die hat heute den ganzen Tag nichts essen können.
Ja.
Und jetzt liegt es am Boden. Na, Sie haben es wieder zusammengeklaubt. Hier liegt noch Salat.
Ja, ich hatte hier gerade noch meine Brotzeit. Sie hören das Papier raschen. Es ist heute ein sehr synästhetischer Podcast.
Toll.
Sie können ihn fast schon schmecken.
Das ist aber nicht das Papier, auf dem wir heute im Workshop die tollen Cut-Up-Texte aufgeklebt haben.
Nein. Für die ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten erstmal vielleicht erklärt, hallo, wir sind Magdalena Meisendraht und Professor Eisenbart. Wir machen einen Podcast, wie Sie vielleicht jetzt schon hören gerade.
Mit guten Texten von Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, sich etwas auszudenken und aufzuschreiben, damit es auch nicht wie bei normalsterblichen Menschen Gedanken sind, die so flüchtig sind wie ein Blatt im
Film, wenn der rennt, der Mann immer rennt.
Genau, der rennt.
Und dann ist am Anfang ist so eine Feder.
Ja.
Und die fliegt wie eine Tüte im Wind so.
Aha.
Und dann kommt
die Frau.
Ja, dann steht der Steven Spielberg und Arnold Schwarzenegger.
Die spielen alle mit
und dann ist alles wie eine Praline am Ende.
Ah ja, ich verstehe.
Ja.
Wir begrüßen Sie hier auf den Texttagen in Nürnberg, wo wir auch zu Hause sind, wo wir auch unser schönes Studio aufgebaut haben. Ja, eingeengt sind wir zwischen dem Gewerbemuseum und einem Bürogebäude, wo ich nicht genau weiß, wer drin sitzt, ob noch jemand drin sitzt. Wir werden es vielleicht noch erfahren, wenn jemand keine Literatur mag, denn wir hören heute Literatur von unserem Workshop.
Und wir haben ja nicht geklotzt, wir haben gekleckert, Also wir haben nicht...
Andersrum.
Wir haben gekleckert.
Ja.
Tatsächlich das Sandwich
ist
schuld an meinem kleinen Versprecher. Ich wollte sagen, wir haben heute ja herangeklotzt. Das wollte ich eigentlich sagen.
Stimmt. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Was ist denn ein Workshop, Frau Meisendraht?
Ein Workshop, das, wenn man das übersetzt aus dem Englischen, kommt Werkstatt hinaus, nicht wahr? Also wir waren in der Werkstatt, in der Textwerkstatt zusammen.
Aha.
Wir hatten ja eine große Aktion. Also es wurde ja angekündigt als das große Event. Schreiben Sie mit den Stars aus dem Radio, nicht wahr? Lernen Sie Radio machen, lernen Sie Texte machen.
Sie Christian Mosbacher kennen zum Beispiel von Radio Z und dann war er gar nicht da.
Aber Sie haben ja offenbar etwas falsch gemacht bei der Anmeldung, Herr Eisenbart.
Ja.
Und jetzt landeten die vielen tausende Anmeldungsmails, habe ich gehört, bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr von Nürnberg. Und die haben uns die Liste nicht rausgeben wollen, weil sie gesagt haben, ja, das ist vertraulich.
Ja, Datenschutz ist sehr wichtig.
Datenschutz ist wichtig, auch bei der Feuerwehr.
Ja, wir nehmen das allerdings nicht so ernst mit dem Datenschutz. Wir werden jetzt einen Text hören.
Ja, aber wir haben Texte erstellt heute. Sagen Sie es doch
Ach
kurz.
Ach so, ja,
wir
genau.
Sie haben recht. Wir hatten zum Glück einen Teilnehmer und eine, sag ich mal, diffundierende Teilnehmerin, die so hineingehuscht kam. Und da Personen, Temperamenten haben wir Texte geschrieben.
Wir haben verschiedene Methoden vorgestellt, wie man schnell einen eigenen Text bauen kann, indem man einfach frech bei anderen klaut. Sie kennen das von anderen Kunstformen, zum Beispiel bei Radiohead, die haben auch geklaut, zum Beispiel, oder sagen wir mal Beltracchi, hat auch geklaut, sehr erfolgreicher Künstler. Und wir haben unseren TeilnehmerInnen beigebracht, wie man am besten klaut. Und ja, das sind diese Remix-Texte.
Und hier hat ein Teilnehmer namens Andy hat offenbar Remix.
Eine sehr unangenehme Person.
Ja, hat ein bisschen gestunken auch.
Ja.
Lassen Sie uns aber trotzdem reinhören.
Hören wir mal rein.
Das verwurstelte Dinglein. Ich möchte als Spielmann reisen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte als Reiter fliegen, ich weiß nicht, was ich will. Sie hat mir treu versprochen, sie weiß nicht, was sie will. Ich möchte am liebsten sterben, dann wäre es auf einmal still.
Ja, also das war Eichendorff-Interpretation, nicht wahr? Also
ja.
Der Originaltext handelte von einem Mühlstein, nicht wahr? Der lustig plätschert, der Mühlstein plätschert am Bach.
Ja.
Der Bach plätschert am Mühlstein.
Stimmt.
Und das erzählerische Ich schaut so lange diesen Mühlstein an, bis es eigentlich gerne sterben möchte.
Ah ja. Dieser Andi hat da Teile genommen von einem Gedicht von Eichendorff.
Ja.
Und auch unser anderer Teilnehmer, Matt Esperkowski, hat einen Text verwurstelt. Genau, der nächste Text ist von Bakowski.
Der Abend wechselt langsam die Gewänder. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Er schaut auf seines Hutes Bänder und greift mit der Hand zur Säge. Da kommt ein Bild hinein. Der Abend sägt und sägt und die Stäbe hören auf zu sein. Da beginnt das Herz, es schlägt. Der Morgen ist herangewachsen. Der Abend vergraben am Horizont, die Zeit und grüßend die Spatzen, der Panther sich in der Savanne sonnt.
Wunderbar.
Ein ergreifendes Gedicht von Matt Esperkowski.
Also ein Remix. Also es war ein Rilke.
Es war Rilke.
Es war Rilke.
Aber ich glaube, mehrfach verwurstelt.
Ja,
ich glaube, Bakowski hat sich da gedacht, Moment, das ist doch Rilke, was fällt mir denn da noch dazu ein? Und ich finde, es ist sehr gut geworden. Und die deutlichen Motive, Panther,
Stäbe.
Säge, die Säge, die Dinge trennt voneinander, so wie Bakowski die Verse voneinander getrennt hat, mit der Schere, nicht mit der Säge natürlich, das ist... Da wird mir warm ums Herz, Frau Meisendraht, und ich hoffe Ihnen allen, auch die heute Abend gekommen sind, das ist eine Wohltat.
Wir haben gerade schon einen kleinen Applaus gehört im Hintergrund, der galt natürlich uns, das ist klar.
Ja, und Bakowski, das freut mich wirklich sehr, es sind viele Fans von Bakowski heute offenbar gekommen.
Ja, die stehen so weit hinten, dass man die bloß gerade nur leise gehört
hat. Ja, und Bakowski ist auch selber da, ich freue mich sehr, dass er da ist.
Er klatscht
für sich selber und ich finde zu Recht.
Eigentlich ist unser Thema ja heute gemeinsam, zusammen.
Nee, zusammen.
Zusammen. Zusammen oder getrennt ist ja auch so eine Frage unter Literaten, die man sich stellt, nicht wahr?
Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Günter Grass und ein Marcel Reich-Ranicki sich treffen, dann fragen sie gerne untereinander zusammen oder getrennt.
Ja.
Und dann zahlt am Ende wer?
Rotwein, ne? Es geht um Rotwein.
Es geht um roten oder weißen Wein. Das ist eine versteckte Frage.
Oder Cuvée zusammen. Es ist dann ein Rotling zum Beispiel oder ein Rivaner.
Ja, ein Silvaner.
Ein Bacchus. Ein Norma, gibt auch andere.
Ein Trollinger, nicht
genau
wahr? Das sind die Weine, die man auf so Rollen hinter sich herziehen kann. Als Beispiel nur.
Genau, oder es gibt ja auch, und da kommen wir wieder dazu, was ist Cuvée? Wie wird es genannt? Auch Verschnitt.
Verschnitt.
Da ist der Winzer mit der Säge in den,
richtig,
in den Berg hinein und hat wild mit der Säge die guten Trauben von den schlechten gesägt.
Ja.
So funktioniert das im Weingut. Aber heute soll es
zu der nächsten Kreativtechnik, die wir ausprobiert haben, nämlich die sogenannten Cut-Up-Technik.
Ja, sehr spannend. War mir noch nicht bekannt.
Da habe ich eine Kiste, ich habe sie jetzt leider zu Hause verbrannt, da habe ich eine Kiste genommen und habe Bücher zerschnitten, zeilenweise.
Ja.
Und die lieben TeilnehmerInnen durften sich dann wahllos aus diesem Wunderkiste was greifen und zusammenkleben.
Ja, durften sie und haben sie auch. Und wir haben ganz tolle Texte daraus erstellt und auch Beiträge. Ah, das sind die Fans der Literatur, die sind hier gerade auf dem Weg ins Herrenschießhaus, nehme ich an.
Ins Textstadion.
Ja.
Weil heute ist noch ein Textspiel,
gut,
wo die besten europäischen und AutorInnen gegeneinander antreten, habe ich gehört. Aber jetzt erstmal ein Text, ja, hier aus Nürnberg.
Dann hören wir jetzt Cut-Ups.
Ja. Bitte, von wem denn?
Von einem Teilnehmer namens Lukas. Der Gastgeber Hörst kriegte den Mund nicht mehr zu. Frau Adriani aus London ließ ihn liegen und ging, um einen Welpen zu einem Gefährten auszubilden. Barmherzigkeit. An dem Galgen hingen zwei Wiener Vögel. Gerti standen Tränen in den Augen und nickte ihnen fröhlich zu. Sie kam anscheinend gerade aus der Dusche.
Ja, Weltliteratur verwurstet.
Ja.
Das ist das Thema heute.
Das ist übrigens aus ganz tollen Werken der Weltliteratur, zum Beispiel Kehlmann, Giorgio Moyes und aber auch Johann Lafer. Ich freue mich sehr, dass diese drei Figuren endlich zusammengefunden haben in einem Text von dem Teilnehmer Lukas. Jetzt hören wir den nächsten, Bakowski.
Im Kachelbau. Eingeladen sind schreckliche Leute, wieder zu einem Haufen zusammen. Feuer brannte in der Mitte, worin der Meister ein Buch sein könne. Gestirne, Planeten und 12 Zeichen. Alle runterkommen in den Esssaal. Jetzt ist es ausgesprochen. Jawohl, mit Recht.
Ebenso schön, ebenso ergreifend.
Dramatisch auch, nicht wahr? Ja. Da ist Dramatik darin.
Ja.
Es muss in den Esssaal gegangen werden.
Ja, vor allem, ich frage mich, wie Bakowski das geschafft hat, so eine erhebende Stimmung,
ja,
zu bauen mit diesem Ariengesang im Hintergrund. Das finde ich ganz besonders erbaulich und schön. Und jetzt kommt ein Cut-Up von Andi.
Das schöne, herrliche Werk. Österreichischer Schriftsteller, tue, was du musst, ich will leiden. Du bist gebaut wie 10 Bienen, Skorpione, Vipern und Schlangen. Eine Knochenmühle. Endlich habe ich dich am Arsch. Fühle den glühenden, sengenden Strahl. Wer mit wem? Zur Heirat gehören mehr als nur 4 nackte Beine. Fertig, aus, Schluss.
Das war auch ein Cut-Ups. Jetzt haben wir die ganzen Cut-Ups quasi in einer Riege gehört und Sie, liebe ZuhörerInnen, haben schon gesehen, wie weit da die Spanne geht und wie viel man zusammenkleben kann. Zusammen das Thema heute. Herr Eisenbart, ich wollte mit Ihnen kurz über so Zusammenkünfte, DichterInnen-Zusammenkünfte sprechen.
Ja.
Was fällt Ihnen denn zu Nürnberg ein vielleicht? Zusammen, dichten, schreiben, singen? Na?
Ja.
Ja?
Genau.
Ach so.
Das, genau das, die Meistersinger von Nürnberg.
Die Meistersinger von Nürnberg.
Das habe ich mir fast gedacht.
Dass ich darüber sprechen möchte.
Dass es die gab.
Ach so.
Wo die, quasi sowas wie die Texttage, ja, aber vor vielen...
Bloß in schöner.
Mehr als 20 Jahren auf jeden Fall.
In schöner, mit mehr Bühne. Die haben nämlich auch in der Kirche dann standen, die habe ich gelesen.
In der Meistersingerhalle waren die.
Stimmt, ja, ja. Und dann haben die über die Bäume geredet.
Warum haben die das gemacht, Frau Meisendraht?
Die haben das dann ja auch nicht mehr gemacht. Zuerst haben sie es in der Meistersingerhalle gemacht, aber dann wurde der Oboist traurig. Er hat dann gesagt, es ist maximal eine Mehrzweckhalle, die Meistersingerhalle. Und wir müssen unbedingt noch 3 Meistersingerhallen drüber bauen.
Draufbauen.
Sonst passt Hans Sachs in seiner Größe nicht in die Meistersingerhalle.
Jetzt wird es aber hinten.
Ja, Entschuldigung, ich musste ein bisschen aushalten. Aber auf was wollten Sie eigentlich hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass wir auch einen kleinen Feldbericht von heute Morgen erstellt haben, dass man auch für die Menschen, die jetzt heute nicht so früh aus dem Bett rausgekommen sind, vielleicht früh war. Es ist nicht besonders lang, aber damit mal die Stimmung hauptsächlich hört man Scherengeräusche. Bitteschön.
Ein Team arbeitet zu einem Ziel hin im Teamwork. Und das machen wir jetzt auch, bitte. Und es ist anstrengend, Herr Eisenbart. Also ich schneide hier gerade Collagen auseinander. Und wir müssen uns ein Ziel setzen, Herr Eisenbart. Wir sind jetzt zu dritt natürlich.
Ja, ich sehe auch gerade, der Akku ist fast leer.
Ja, das ist scheiße.
Unser einziger von 1000 TeilnehmerInnen, die jetzt heute hierher gekommen sind, der sich getraut hat, etwas selber zu sagen, ist MS Barkowski. Wie gefällt Ihnen bisher der Workshop?
Sehr gut. Ich habe schon sehr viel Inspiration, heißt das so, Inspiration?
Ja.
Bekommen, ja.
Sie haben ja Inspiration studiert, Herr Eisenbart.
Ja, richtig. In St. Petersburg. Man versteht sehr schlecht.
Ja, es ist ein schlechter Beitrag, Herr Eisenbart.
Es ist wirklich ein langweiliger Beitrag.
Er ist furchtbar.
Ich finde es sehr langweilig.
Ich finde es doof.
Cut-up-Technik.
Und das alles mit der Macht der Literatur des Eisenbart-Meisendraht-Prinzips, präsentiert von Eisenbart und Meisendraht. Was haben Sie vor mit dieser neu gewonnenen Information zu tun? Mit der neu gewonnenen Technik?
Ich werde damit Texte schreiben.
Ist Pulitzer ein Thema für Sie?
Nein.
Vielen Dank. Das war hier vom Workshop. Hier wird noch geschnippelt. Das nehmen wir nachher nochmal gesondert auf für die Aufnahme, damit das auch schön ist.
Haben Sie nicht nochmal aufgenommen?
Damit zurück ins Studio. Das muss doch reichen.
Das war jetzt schon ein schwacher. Ich mach das
war wirklich kein guter Beitrag. Eine gute Freundin von unserer Lesebühne, Quatsch, von unserer Sendung war heute Morgen auch da.
Ja, ja.
Sie hat hier Bücher verkauft.
Ja.
Ihre eigenen, denn sie hat Erfolg. Und aber trotzdem schreibt sie auch für uns ab und zu. Margit Heumann. Nämlich. Wollen wir das gleich hören?
Ja.
Die war heute da und es war sehr schön, sie auch mal zu sehen in Personam. Sonst haben wir immer sehr regen E-Mail-Verkehr, vor allem in der heutigen Zeit. Und heute war sie aber da und war auch sehr gut.
Dann geht es jetzt ab.
Unser blauer Planet ist ins Trudeln geraten und gondelt richtungslos durch das All wie ein besoffenes Segelschiff bei Windstärke 12. Eine Welle jagt die nächste noch höhere und droht, die Erde in den Abgrund zu reißen. Die ganze Welt sitzt im selben Boot. Das Gefahrenpotenzial steigt mit dem Wasser im Leckenschiff. Doch der Mensch wäre nicht Mensch, ergäbe er sich ideen- und kampflos. Schon greifen die Ersten nach Eimern und beginnen zu schöpfen. Ob Eimer die Rettung sind, ist ungewiss. Aber alles ist besser, als mit Nichtstun mit hundertprozentiger Gewissenheit abzusaufen. Eine Welle der Solidarität erfasst die Menschheit. Allianzen werden geschmiedet, Pakte geschlossen und Teams gebildet. Alt und jung, groß und klein, reich und arm helfen zusammen mit Gefäßen aller Art, vom Kanister bis zum Fingerhut, schöpfen alle Mann, Frau, was das Zeug hält. Alle Mann, Frau? Nicht alle. Einige stehen mit verschränkten Armen da und tun nichts. Sie halten Schöpfen für überflüssig. Das Wasser ist von allein hereingeschwappt, es wird auch von allein wieder abfließen. Sie weigern sich, einen Eimer auch nur in die Hand zu nehmen, damit ja kein Härchen ihrer gestylten Frisur gekrümmt wird oder einer der vom Nail-Designer dekorierten Fingernägel abbricht. Dabei belächeln sie die schwer Schuftenden und bezeichnen sie als manipulierte Schafe, zum Tragen von Maulkörben verdammt und sogar zum Blöken zu dumm. Solchen Verweigerern ist der Gemeinsinn oder nenne es Mitverantwortung oder Nächstenliebe oder Solidarität abhanden gekommen und ihr Mangel an Loyalität behindert und verschleppt den kollektiven Rettungserfolg. Aber davon profitieren, das wollen sie schon. Am liebsten erste Reihe fußfrei. Da geht selbst den Tolerantesten, die da im Schweiße ihres Angesichts schöpfen und schöpfen, das Messer in der Hosentasche auf. Und sie fänden es nur recht und billig, wenn solche Verräter ein Formular unterschreiben müssten, dass sie im Falle von akuter Ertrinkungsgefahr freiwillig auf jede Art von Rettungsversuch verzichten.
Ein politischer Beitrag
von, muss auch sein.
Von Frau Heumann. das war heute sehr interessant. Haben Sie mitbekommen, wie ich düpiert wurde?
Sie?
Ja.
Wieso?
Ja.
Ach so, als
ja, da kam eine Teilnehmerin.
Ja, da kam eine.
Und hatte sich nicht angemeldet.
Sie hatte sich nicht, das muss man festhalten. Ja. Die Frau Teilnehmerin hat uns auch nicht ihren Namen sagen wollen.
Ja.
Das war schwierig, deswegen jetzt auch, wie nennen wir sie denn jetzt? Nennen wir sie doch...
Elvira.
Nennen wir sie Elvira?
Genau, Frau Elvira war dann da und hatte sich nicht bei uns angemeldet. Und hatte aber, wir haben aber trotzdem gesagt, wir sind über unseren Schatten gesprungen, wir zwei. Das müssen wir uns nicht sagen lassen. Wir haben gesagt, mach doch nix, setzen Sie sich doch her, machen Sie doch einen Text mit uns.
Ja.
Mach doch nix.
Ja. Und dann?
Wir schicken Sie ja nicht nach Hause.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Wir sind ja nicht so.
Ja, Herr Eisenbart, was war denn nun mit dieser Frau Elvira?
Und dann hat sie gesagt, sie hört Radio Z nicht.
Ja, das ging dann natürlich zu weit. Das ging zu weit.
Nee, und hat auf jeden Fall gesagt, dass das alles Lügen sind, was wir machen in unserer Sendung. Dass wir gar nicht eine Kultursendung sind. Und dass das letztendlich alles Lügen sind, was in den Medien drin ist.
Ja.
Dann habe ich gesagt... Stimmt, aber nicht. Es gibt immer auch eine Ausnahme und Sie können jetzt. Sie können uns glauben. Wir lügen Sie nicht an. Und dann hat sie gesagt, sie möchte auch einen Text machen.
Und das ist ja auch ganz schön, vielleicht um Verständigung zwischen us and them herzustellen, ja. Nicht wahr? Dass auch wieder Menschen zusammenbringen, nicht wahr? Das Radio als das Medium der Kommunikation.
Ja, nicht spalten, sondern gegenseitig sondern Texte treten. Schreiben lassen.
Ach nee, nicht treten.
Okay. Und sie hat den Text auch selber eingelesen.
Berufung zu was? Ich überlegte, ob ich nicht den Beruf wechseln sollte. Umsonst bekommst du das aber nicht. Ich steche dir dafür den Kometen auf der Stirne aus. Ja, ich bin selbst die glänzende Spielstätte mit einem richtigen Theaterraum, mit Bühne sogar und 150 Karnickeln. Irgendwie bemerkte er mich endlich. Hinter ihm die Nacht, schweigender als zuvor. Er setzte sich auf einen umgestürzten Baum, verzehrte seine Mahlzeit und machte sich dabei Gedanken, ob die Gage für die Miete und den Alkohol reichte. Einfach warten? Sie überflog die Zeilen noch einmal. Am fremdesten war ihr der Kreis mit dem einzigen einsamen Gedanken, wozu?
Wollen wir vielleicht mal zwischendurch einen motivierenden Spruch, also
ja,
immer,
richtig.
Wir
haben ja noch eine andere Kategorie, eine andere Fingerübung für den angehenden Literaten und die Literatin. Wir haben, vielleicht kennen Sie das im Internet, kursieren so Bilder mit Sprüchen.
Motivationals.
Motivationals,
ja.
Haben wir genommen und haben uns zur Aufgabe gemacht, die umzukehren, quasi den Sinn zu entleeren,
ja.
Und neuen Sinn hinzuzufügen. Und da ist auch was Schönes bei rumgekommen. Hören Sie mal rein.
Ja, und das gibt mir Kraft.
Ja, das gibt jetzt Kraft an so Tiefpunkten, wie dem jetzt hier gerade.
Man muss das Mögliche versuchen, um das Unmögliche zu erreichen.
Frau Meisendrath, jetzt habe ich wieder richtig Kraft für Ihre tolle Moderation.
Ich bräuchte aber noch einen Spruch vielleicht.
Wollen Sie noch einen Spruch
hören?
Ja,
ich hätte gerne noch einen Spruch.
Sie sind noch nicht auf dem Stand.
Ich brauche noch ein bisschen mehr Motivation.
Gut, dann hören wir noch einen Spruch. Gib jedem Tag die Hose, der Schönste deines Lebens zu werden.
Und noch einen, Herr Eisenbart, und noch einen.
Einen habe ich noch, bitte.
Schau nur zurück, um zu sehen, wo die Straße geblieben ist.
Und wie sieht das aus mit, sagen wir mal, wenn man jetzt gattungsübergreifend denkt?
Ja.
Wenn man zum Beispiel sagt, ja, meine Texte ganz okay, aber ich suche mir jetzt noch jemanden, der drauf Musik macht.
Ja.
Kennen Sie das?
Ja. Meinen Sie, wenn nachvertont wird?
Also ja, oder gleich vertont. Brecht zum Beispiel.
Ach so, Brecht
ja.
mit der Drei-Groschen-Oper, nicht wahr?
Ja, mit Ding, dass man da einfach, dass man sagt, mit Musik ist vielleicht auch noch ein bisschen besser zu ertragen.
Ja, stimmt,
wenn
stimmt.
Wenn die Texte nicht reichen.
Stimmt, stimmt.
Gibt's auch immer wieder...
Oder auch Jay-Z zum Beispiel.
Zum Beispiel Jay-Z.
Mit Bertolt Brecht. Die Collaboration.
Der mit, nee, mit dem Beatles.
Stimmt.
Das graue Album, kennen Sie.
Beat-Literatur, nicht wahr? Bukowski.
Genau, und das sind ja alles Burroughs. Begriffe.
Das sind ja alles Begriffe.
Über die man ja ständig reden könnte. Wäre das hier nicht eine Literatursendung, sondern wir würden uns Begriffe um die... Naja, zusammen ist das Thema. Zusammen ist immer besser als nicht zusammen.
Weiß ich nicht. Ich finde allein sein ist auch.
Ich bin mir da gerade nicht sicher, wenn ich sie so sehe. Wir hören zur Abwechslung ein bisschen Musik von Harald Kappel. Der hat diesmal nicht nur gelesen, sondern er ist aus Rumänien mit seinem Flügel hierher geflogen und hat darauf musiziert. Heute Morgen um 11 Uhr. Und das hören wir uns jetzt an. Ich glaube, das können Sie es abspielen?
Das könnte ich theoretisch abspielen.
Das ist das Schlundlied.
Nach vorn schreitet der Zeiger, nach vorn. Im versteinerten Wasser erzeugen die Hufe des Regens flautige Nebel. Nach vorn. Im bleiernen Regen fallen die Schatten wie bachsche Fugen. Dicht nach vorn. Atmet die Lunge alternde Wolken aus stählernem Harz nach vorn. Fliegen Schiffe in gefrorenem Nichts. Scheinbare nirgendwo. Nach vorn. Blicken deine Augen durch verschlossene Türen voll Angst und Zärtlichkeit. Sie sehen in den Schlund der Zeit zurück.
Ja, sehr hübsch.
Ja, ich glaube, das hätte Kurt Weil auch nicht besser hinbekommen.
Bestimmt nicht.
Und da waren die Texte auch nicht so gut wie bei Harald Kappel, muss man schon sagen. Vielen Dank.
Ja, Sie haben
in die Karpaten. Das ist wirklich ein Text, der in den Karpaten,
wie Sie schon sagten, da fliegt man fast auf dem Flügel.
Ja.
Ich war mit den angeklebten Federn aus Wachs festgeklebt am Flügel. Und man muss aufpassen, dass
sie
nicht zu weit nach Rumänien hinüber in die Sonne.
Sie wollen auf irgendwas anspielen der griechischen.
Ich will gar nicht.
Aber ich komme nicht drauf.
Ich will zusammen mit Ihnen über zusammen sprechen. Sie haben ja gerade gesagt, zusammen ist immer besser als allein. Nicht wahr? So ein plattgedrückter Scheißhausspruch, den man sich so hineinbrennt in so ein Brotbrett und dann an die Toilettentür hängt.
Da verwehre ich mich gegen diesen Vorwurf.
Aber,
ich würde der Sponti-Szene angehören. Das war schon weit nach meiner Zeit.
Was?
Sponti.
Achso, ich dachte Toiletten. Aber ich wollte sagen, ich wollte hier drauf hinaus, die Hölle, nicht wahr? Wer ist die Hölle?
Das sind natürlich nicht, also das
Na?
Wir nicht.
Ach so, weil ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, es kann auch ein Fluch sein, mit anderen Menschen in einen Raum zu sitzen.
Ja.
Nicht wahr, wenn Sie zum Beispiel an einen Bus denken.
Ja.
Nicht wahr? Wenn jetzt zum Beispiel Corona wütet, nicht wahr? Und ich in München, ich war öfter geschäftlich in München unterwegs und dann in der S-Bahn.
Ja.
Die Leute so mit Schals, nicht wahr? Alle haben sich so Schals vor die Nase gehalten.
Schals
und dann
Prinz
so.
Schals war auch da.
Nein, jetzt Eisenbahn. Und dann wird gehustet, kollektiv.
In die Schals.
Jetzt stellen Sie sich mal eine Bahn vor, eine Straßenbahn vielleicht gar, die von München nach Nürnberg fährt. Und Sie sitzen da drin und müssen sich immer quasi...
Also na, jetzt weiß ich es. Die Angst Hölle, das sind die anderen.
Richtig.
Die nämlich husten.
Richtig, richtig.
Nur wenn man selber hustet, dann
also ist es... Ich war, wir, der Mensch ist des Menschen Wolf.
Ja.
Nicht wahr? Kennen Sie diesen Spruch?
Das
ist von Asterix.
Ja, richtig.
In diesem Sinne kann auch Gesellschaft zu einem Gefängnis werden, zu einem, ja, zu den Stäben, nicht wahr, die zersägt werden müssen, ja, vielleicht gar.
Da haben wir es wieder und da kommen wir natürlich zum großen Bakowski zurück, der das ja auch dann geschafft hat. Heute Morgen hat er es geschafft, die Stäbe der Zivilisation zu zerschneiden. Mit Gedichten, mit Cut-Up, mit der Macht der Wörter und auch der Scheren. Sehr, sehr gut. Wollen wir mal kurz applaudieren?
Einfach mal.
Sehr gut.
Haben wir noch einen Beitrag, Herr Eisenbart?
Ja, sicher haben wir noch einen Beitrag.
Uns wurden ja, das muss man vielleicht sagen, wir sind ja hier, um unseren Workshop vorzustellen, eigentlich.
Ja.
Weil wir gedacht haben, wir wären jetzt 20 Leute und hätten 20 Texte.
Ja, das wäre schön.
Aus Versehen haben uns ein paar AutorInnen aber einfach Texte eingesendet, einfach in den Postkasten hineingeworfen.
Ja.
Und vielleicht hören wir so einen, der einfach spontan eingesendet wurde und nicht hier auf dem Workshop entstanden ist. Aber zum Thema zusammen.
Ja. Also C.H. Schmidtke aus Berlin, der hat sich selber auch auf einen Workshop begeben, ist, glaube ich, in einen Park gegangen und hat die Kinder ein bisschen im Hintergrund ein bisschen schreien lassen. Finde ich gut, weil man hat das Gefühl, er wäre zusammen.
Ist das da Ihre?
Ja, das ist Paul.
Der kann ja gar nichts.
Wie bitte?
Liegt im Sand und kann kaum den Kopf oben halten. Erbärmlich.
Hallo? Er ist gerade mal 5 Monate alt.
In der Wildnis wäre er keine 3 Tage alt geworden.
Aber sonst geht's ihm gut, ja?
Sie sollten sich lieber fragen, ob das gut ist, was Sie da tun. Sie erziehen Ihr Kind zu einer Beute.
Ich pass schon auf, keine Sorge.
Das Giraffenjunge wird bereits wenige Minuten nach seiner Geburt von seiner Mutter zum Laufen gezwungen.
Das kann man doch nicht vergleichen.
Warum? Sind Sie dümmer als eine Giraffe?
Nun werden Sie mal nicht pampig, es reicht langsam.
Sehen Sie sich die schwächliche Frucht Ihrer Lenden doch an. Wenn sich ein Raubtier mit offenem Rachen auf ihn stürzen würde, dann könnte er nicht einmal den Kopf heben, um seinen Henker zu betrachten.
Wissen Sie, Raubtiere sind auf Kinderspielplätzen dann doch eher selten.
Wie lang will Ihr Kind noch warten, bis es hier vor Bestien wimmelt?
Und Sie sind schon als Löwenbändiger auf die Welt gekommen, oder was?
Ich war mal genauso wie Ihr kleiner Schwächling da. Aber widrige Umstände haben mich früh auf eigenen Beinen stehen lassen.
Tja, wir haben halt alle unser Schicksal.
Die Eltern von einem Lastwagen gerissen. Ich musste mich schnell alleine behaupten.
Das ist traurig, aber Paul ist trotzdem noch ein Baby. Wenn er in Ihrem Alter ist, dann wird er auch für sich sorgen können.
So schnell soll aus diesem hilflosen Wurm ein überlebensfähiger Krieger werden. Sind Sie sich da sicher?
Natürlich bin ich mir da sicher.
Was glauben Sie? Wie alt bin ich?
Ach, das ist mir doch egal. Mitte, Ende 30, die Ecke.
Ich bin auf den Tag genau 7 Jahre und 3 Wochen alt.
Was?
Ich sagte doch, dass mich die Umstände früh auf eigenen Beinen haben stehen lassen.
Quatsch!
Hier, mein Geburtsarmbändchen mit dem Datum, das Einzige, was mir blieb. Wenn Sie Ihrem Sohn einen Gefallen tun wollen, dann stehen Sie jetzt auf und lassen ihn hier zurück. Sonst lernt er es nie.
Das ist doch gefälscht.
Sehen Sie, er ist Sand. Er beginnt bereits für sich selber zu sorgen. Sie sind es, die ihn bremst. Gehen Sie. Gehen Sie.
Ja.
Ja, hat ja was Monumentales schon. Da geht es ja ans die Existenz. Fast wie bei Sartre selber.
Ja, das sind die anderen nämlich.
Ja.
Die Hölle.
Die Hölle. Ja, ja, jetzt haben sie es. Danke.
Jetzt habe ich es.
Drei Texte später und ja, Eisenbart hat es begriffen.
Ja, ich manchmal brauche ich ein bisschen länger, dafür aber mit umso mehr, na.
Kennen Sie denn literarische Beispiele, wo zusammen geschrieben wurde, kollektiv?
Ja, Bibel, natürlich, muss ja, man ja.
Sehr gut.
Muss man davon ausgehen, dass das nicht der liebe Gott war, der das geschrieben hat, auch nicht sein Sohn. Ich glaub, der war es auch nicht.
Ja.
Ich denke, es muss jemand gewesen sein, der später geboren ist. Glaube ich. Der auch die Zeit hatte.
Weil mir ist eingefallen, Sie machen sich ja immer ein bisschen lustig über mich, über meine Recherche, dass die nicht so gut ist und dass ich ja Internetartikel vorlesen tue und dass das nur Wikipedia ist und Wikipedia ist schlecht. Aber denken Sie dran, Wikipedia ist ein riesengroßes, kollaboratives, zusammengeschriebenes.
Aha, zusammen, genau, die haben das zusammengeschrieben.
Dezentral, ohne Führung, nicht wahr? Ein Schwarm hat Wikipedia quasi verfasst. Und das, finde ich, ist schon mal denkenswert zumindest.
Ja.
Für zwei Sekunden. So, das wollte ich nur sagen. Das ist alles.
Sie wollten jetzt Wikipedia loben.
Ja, ich wollte mich bedanken beim Schwarm, aber...
Aber da hätten Sie sich auch beim Brockhaus, hätten Sie sich auch bedanken können.
Ja, der ist doch alleine. Stimmt, aber Enzyklopädien sind ja oft Projekte von mehreren Leuten, wo früher wurden ja auch so Flugblätter rausgegeben, ja, wir suchen ihr Wissen, nicht wahr?
Ja.
Und dann durfte jeder quasi mitschreiben an einer Enzyklopädie. Das waren ja schon immer große literarische Challenges, nicht wahr? Herausforderungen, das Wissen der Welt zwischen zwei Deckel zu klemmen.
Oder Zeitung.
Zeitung. Stimmt, ist auch Literatur.
Das schreibt auch nicht einer.
Ja, oder da Drehbücher sind auch oft von mehreren AutorInnen
Drehbücher
geschrieben.
Also es wird Sie kennen doch Ding. Ghostwriter in the Sky.
Ich wollte gerade zu Ghostwritern hinüber und Sie nehmen das vorweg.
Das hatten wir auch, da wollten wir drüber reden und haben wir es vergessen.
Jetzt haben wir es gemacht, zumindest kurz.
Ja, das ist doch schon mal was. Aus der Schweiz hat sich ein Text hier herüber bewegt von Lea Schlenker. Sie ist schon mehrfach da gewesen. Heute geht es ums Zusammensein. Bitteschön, Lea Schlenker.
77 Gedichte, gelangweilt aneinandergereiht. Sie gleichen sich wie falsche Freunde und leiten eine Katastrophe ein. Ein Autounfall auf einer Seitenstraße in Versaskatal. 77 Deutschschweizer Touristen sterben dumm beim Einparken. Ich habe gemischte Gefühle, wenn es um meine Familie geht. Sehe meine Großmutter unter Rosen, schön aber auch giftig. Sehe meine Mutter in meinem Spiegelbild, schön aber auch gefährlich. 77 Gedichte lieblos in die Tastatur gehauen. Ich kann nicht mehr einschlafen ohne sie und dich. Und dem Wissen, dass ein Sextape von mir im Umlauf ist. Ich schaue es mir an, ich vermisse dich. Ich weiß nicht, ob Gedichte wirklich helfen. Ich weiß nicht, wo mein Kopf aufhört und mein Herz beginnt. Ich weiß nicht, ob das Aufschreiben nicht alles nur noch schlimmer macht. Ich habe schon sehr viele Freunde an die Wörter verloren. Außerdem spüre ich die Laken nicht mehr unter mir. Oder auf mir. Viele Decken, mit denen du dich bettest, sind fettig und alt und dunkelrot. Jupiter, Mars, Saturn, auf dem Badezimmerteppich, ausgelegt wie auf dem Bügelbrett, wie meine 77 Gedichte, bevor ich sie aneinander reihe. Ich hole mal das Telefon.
Frau Meisendrath.
Ja?
Wir sind schon fast am Ende angekommen.
Ja.
Muss man schon sagen.
Ist schon spät geworden. Wir haben aber, wir haben ja eine zweistündige Sendung in der zweiten Stunde, auch Sie, falls Sie es interessiert, die hier sitzende Menschenschar. Wir werden dann noch ein um quasi das literarische Programm zu komplimentieren. Jetzt ist ein Spatz hier herangeflogen und hat sich an meinen Brotresten. Also jetzt, aber das. Gehen Sie weg, Herr Spatz!
Jetzt hören Sie auf, Frau Meisendraht.
Jetzt nagt er da an meine Avocado
Denken Sie an.
Das ist ein Housemade Avocados Wash.
Bernie. Denken Sie an Bernie.
Sanders.
Immer
oder was?
Ärger mit Bernie.
Immer Ärger mit Bernie wegen.
Weil der Spatz da gelandet ist.
Ach so, ja.
Auf Ihrem Laptop obendrauf. Ja. Wie Sie gerade die Vorlesung gehalten haben,
ja, ich
ist
wollte auf jeden
der
Fall
Spatz
sagen,
hier gelandet.
Wir werden jetzt in der zweiten Stunde unserer Sendung noch hinüber in die bildende Kunst schauen.
Ja.
Und wir haben vor, wie lange war das her?
Ungefähr ein Jahr.
Ungefähr ein Jahr, als Corona gewütet hat und die Galerien keine Menschen reinlassen durften. Da haben wir uns erbarmt und uns auch mal Kunst angeguckt und den Menschen quasi, ja, die dürsten nach visuellen Input, nach Konzepten,
ja, aber
nach Konzeptart, nach fresh Ideas,
ja,
nicht wahr? Und wir haben ihnen eine Kunstausstellung, eine bildende Kunstausstellung ins Radio gebracht. Und das dürfen sie dann gleich noch hören im Anschluss.
Man könnte auch zum Beispiel einfach die Augen zumachen, während man durch die Galerie läuft,
ja,
und sich
und dann
anhören.
Rennt man gegen ein Bild.
Nee, so nicht.
Ja.
Sie sollen ja gemäßigt laufen, sie rennen ja sonst auch nicht. Aber sie hören
weißes
dann
Quadrat auf weißem Grund
genau
haben und sie rennen dagegen mit ihren Sandwich im Bad.
Ja.
Dann gibt das dann so ein Grabtuch, was dann vielleicht in 2000 Jahren
stimmt
angehimmelt wird.
Ja, das schlage ich jeden Hörer, jeder Hörerin hier mal vor, einfach mal in eine Galerie gehen mit einer Augenbinde und einfach mal hören, was die anderen sagen. So, weil oft lässt man sich zu sehr auf das Visuelle ein.
Ja.
Und guckt sich das an.
Und man hört viel zu wenig auf die, was andere Leute davon denken.
Ja.
Nicht wahr, wenn die zum Beispiel in einer Galerie, in einer Vernissage oder vielleicht gar in einer Finissage sind,
ja,
und mit einem Säckchen, den kriegen sie dann so in die Hand gereicht und mit einer Augenbinde und dann sitzt da so ein Herr mit so einer Brille, so einer eckigen,
ja,
und einem Overall-Pullover und der sagt dann sowas wie, das geht ganz schön an die Substanz hier, hat ja auch ein wahnsinnige.
Da muss man erstmal drüber nachdenken, wenn der das sagt.
Er hat ja auch einen wahnsinnigen Pinsel, ich habe seinen Pinsel gesehen, er ist breit, er ist gefächert, er ist borstig. Sowas hören Sie dann und dann können Sie sich selber vorstellen, wie das Bild klingt.
Das können Sie jetzt gleich machen, wenn in der zweiten Stunde von Eisenbad und Meißendraht heute auf Radio Z oder im Podcast Bilder keine Ausstellung läuft. Da können Sie auch einfach mal die Augen zumachen und den Podcast weiter anhören, aber nicht, wenn Sie gerade im Auto unterwegs sind. Dann möchten wir Sie bitten, rechts heranzufahren und das dann anzuhören. Wir hören noch einen Text von Fabian Lente, der vorhin schon da war,
den habe ich vorhin, als ich am Fahrrad durch die Scherben am Bahnhof gefahren bin.
Wieso sind Sie durch die Scherben gefahren am Bahnhof?
Ich wollte, ich wollte das Leben wieder spüren, Herr Eisenbart, nach dieser
Corona-Zeit.
Ja, aber
das macht man mit den Füßen, nicht mit den Fahrradschlappen. Ihnen muss man alles erklären.
Aber der ist mir auf jeden Fall entgegengekommen, auf den Scherben.
Auf dem Fahrrad?
Nein, nicht. Er war barfuß, ich war auf dem Fahrrad.
Ja, das ist wenigstens noch einer, der das Fakir-Sein lebt. Ein Text von Fabian Lente. Der Text heißt Marie. Und dann hören wir im Podcast noch einen Text, den wir heute Morgen beim Workshop auch zusammengeschrieben haben, und zwar Satz für Satz. Ja, wir bedanken uns bei Katlin Röber, die uns hier eingeladen hat, das hier zu machen. Wir bedanken uns auch bei Radio Z, die natürlich, und beim Kurt, die die Medienpartnerschaften übernommen haben. Hier ist auch der Kurt höchstpersönlich da. Vielen Dank, Herr Kurt, für das viele Geld.
Kurt Weil, auch für die Musik, bedanken wir uns auch.
Genau. Und hier kommt der Text von Fabian Lente und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag auf den Text sagen und kommen Sie morgen auch wieder, denn da ist hier auch nochmal offen.
Auf dem Schoß des Mannes, der neben mir sitzt, liegt der nackte Schenkel einer jungen Frau. Der Rest ihres Beines verschwindet zwischen seinen. Mit dem anderen steht sie elegant und sicher. Ihre Absätze haben Bleistiftlänge. Ihr Haar glänzt. Sie lächelt, streicht ihm mit der Hand über den Rücken. Gleich wird es passieren. Sie wird ihm die Wünsche erfüllen, für die er bezahlt hat. Ein Geschäft, nichts weiter. Ich trinke mein Glas aus und sehe mich um. Für einen Moment erliege ich der Illusion, doch ich gehöre nicht hierher. Zu Hause schließe ich die Augen. Ich stelle mir Körper vor, Beine, Brüste, Haare, die glänzen. Ich ejakuliere in ein Taschentuch und spüle es die Toilette hinunter. Ich verschwende die Tage so leichtfertig, wie sie vergehen. Unter der Woche sitze ich im Büro, an den Wochenenden in einem kleinen Café. Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Ich denke noch immer an Marie. Vor allem, wenn ich in dem kleinen Café sitze. Ich bestelle Weißwein und rauche und denke an Marie. Das ist alles. Als ich den Baumarkt betrete, beginne ich zu schwitzen. In den Gängen stehen junge Menschen, paarweise. Sie müssen sich für ein Tapetenmuster entscheiden, für eine Steh- oder Wandlampe, für klassisches Weiß oder Farbe. Sie machen Pläne für die Zukunft. Sie wirken weder traurig noch glücklich. Ihr Handeln scheint instinktiv. In ein paar Jahren werden sie sich trennen oder die erste Rate an die Bank überweisen. Ich tausche all das gegen einen Eimer Wandfarbe und einen lauwarmen Hotdog. Ich fange von vorne an. Die Wände sind weißer denn je, die Wohnung leer. Ich habe mich von allem getrennt, was mir als unnötig erschien. Die Matratze liegt auf dem Boden. Davor ein Stuhl, auf dem ein Fernseher steht. Daneben ein Frühstückstisch. Ein Teller, ein Glas. Kartons mit Büchern. Die Stimmen aus dem Fernseher hallen durch den Raum. Das Fenster ist geöffnet. Die Nacht klar, die Luft kühl. Tom sagt, wir treffen uns im Casino. Spielhölle. Der Boden ist dreckig. Zwischen den Rauschwarten hindurch blitzt und blinkt es. Die Melodien der Spielautomaten ertönen aus allen Richtungen. Ich lasse einen 20er in einen Becher voller Kleingeld wechseln, bestelle mir Bier und setze mich abseits auf einen freien Stuhl. Ich gewinne 2-3 Mal, dann habe ich alles verloren. Tom ist verschwunden oder war nie hier. Das ist fast schon egal. Auf dem Weg nach Hause besorge ich mir Bier an der Tankstelle. Marie will nicht, dass ich trinke, aber Marie ist nicht hier. Dazu kaufe ich eines der schwitzenden Würstchen, die in einem Warmhaltebehälter neben der Kasse stehen. Sie sehen aus wie alte, nackte Menschen. Während ich esse, überlege ich, mich umzubringen. Um zu sterben, benötigt man nicht einmal einen guten Grund. Tatsächlich muss man nicht einmal einer tödlichen Krankheit erliegen, ermordet oder bei einem Unfall ums Leben kommen. Es reicht vollkommen aus, betrunken Fastfood zu essen. Manchmal höre ich den Nachbarn zu. Sie sind jung und schön. Liebe, vielleicht. Marie schlief auf meiner Brust ein. Ihr gefiel, wie schnell mein Herz schlug, mir die Schwere ihres Kopfes, der Duft ihrer Haare, exotische Früchte oder die Insel, auf der wir vorhatten zu sterben. Das Weiß der Decke frisst mich auf. Es regnet. Ich bleibe zu Hause. Höre zu. Der Qualm der Zigarette steigt in langen blauen Fäden nach oben. Auf dem Balkon war es immer zu windig, auch bei offenem Fenster. Jetzt sind alle Fenster zu. Ich gehe barfuß auf dem Holzboden von Zimmer zu Zimmer. In jedem hört er sich anders an, aber nicht mehr so, als würde man auf ihm tanzen, als wäre er eine Bühne oder es würden Pirouetten auf Spitzenschuhen gedreht. Ich habe keine Vorstellung verpasst. Der Stuhl mir gegenüber ist leer. Ich bestelle Weißwein. Die Bedienung kennt mich. Sie fragt nicht mehr nach Marie. Marie wird hier nicht mehr sitzen. Einmal hatte sich ihr Kleid in einem der Rattanstühle verfangen. Ich wollte nicht, dass es kaputt geht. Heute Morgen sah es nach Regen aus, doch inzwischen ist keine Wolke mehr zu sehen. Das ist gut. Ich rauche, ich trinke. Marie.
Der Förster erschrak mit einem überraschten Geräusch, das aus seinem halboffenen Mund herauskam.
Seine Frau blinzelte ihn vorwurfsvoll an.
»Wieso, Uwe, wieso? Hättest du Otto oder Anna nicht wenigstens vorher fragen können? Vielleicht wollen sie gar nicht.«
Die Frau des Försters war konsterniert und auch baff. So hatte es noch nie jemand gewagt, mit ihr zu sprechen.
Ohne weitere Worte hielt sich der Förster an einem Baumstamm fest
und kippte um.
Eine Mischung aus Unsicherheit und Nervosität lag in der Luft. Vielleicht, aber nur vielleicht, waren beide heute einfach zu weit gegangen. Aber was geschehen ist, lässt sich eben nicht mehr in die Büchse der Pandora einfach hineinradieren.
Uwu.
Spät jetzt. Könnt langsam mal kommen. Also was?
Gott, schon zu spät. Ja, da steht er ja.
Ja, wo bleiben Sie denn?
Ja, ich bin in den Regen geraten.
Ja,
ich,
das ist schon in Ordnung.
Es tropft Sie, und mein Saxophon wird nass.
Sie hätten mir vorher mal Bescheid sagen. Vielleicht ein Telegramm schicken.
Ja, ein Telegramm.
Naja, jetzt kommen Sie mal rein.
Ja, wie gesagt, es ist nicht gut, wenn ein Saxophon zu lange im Regen...
Schauen wir mal hier. Ach, die Tür steht ja offen.
Bernsteinhalle. Bernsteinhalle.
Ja, kommen Sie mal rein. Oh, geheizt ist...
Geheizt ist, ja, aber
schön.
Ist, geheizt ist, weiß ist...
aufgebaut ist auch... Ja, naja, gut. Wollen Sie vielleicht ein Bier trinken?
Ja, doch, schon.
Was
ja,
haben Moment.
Sie denn? Moment, also so, sind Sie hier, kennen Sie sich hier aus? Es ist ja, und warum, wo haben Sie jetzt die Gitarre her? Sie zupfen
die,
hier.
Die stand hier rum.
Ja,
aber gut. Wie finden Sie die Melodie?
Erinnert mich ein bisschen an Haarmetall.
Wie finden Sie das?
Ja, es gruft. Ja. Es hat was für sich. Jetzt warten Sie mal. Gut, dass ich dran gedacht habe, mein Saxophon mitzunehmen.
Ein Glück, Frau Meisendrath.
Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn ich das jetzt vergessen hätte, dann hätte ich Ihnen jetzt schön zuhören müssen. Warten Sie,
ja, mach mal. Früher hat man Sie dafür verlacht, dass Sie immer mit dem Saxophon rumlaufen.
Ja, auch in
rumlaufen.
Der Schule, in der Grundschule.
Ja.
Das war, wenn die Lehrerin wieder neue Buchstaben an die Tafel geschrieben
ja.
hat. Dann habe ich die nicht nachgesprochen, wie die ganze Klasse.
Singen Sie doch mal nach. Mit dem Saxophon meine ich. Sehr schön.
1, 2, 3, 4.
Gut. Die Rechte sind natürlich bei uns an diesem schönen Lied. Ach, so. Auch wenn ja. das so.
Also jetzt, mit Musik geht es ja gleich besser als Einstieg.
Ja, jetzt mache ich Ihnen mal hier
und
Bier
auf. Und jetzt entscheiden wir doch bitte mal, was wir jetzt hier eigentlich tun. Wir haben jetzt hier einen leeren Raum und wir sollen eine Ausstellung, die beste Ausstellung, die man sich vorstellen kann, sollen wir hier präsentieren.
Die Sie nie gesehen haben werden. Also schauen Sie sich doch mal um.
Was macht man eigentlich, wie funktioniert eigentlich Kunst? Das könnte doch so ein bisschen das Thema sein. Was macht Kunst zu Kunst?
Ja.
Wieso braucht man für Kunst eigentlich Kunst? Also
braucht man überhaupt Kunst?
Braucht man überhaupt Kunst?
Für Kunst.
Das ist die Frage.
Das ist allerdings die Frage und das
also
frage ich mich auch schon.
Also Sie kennen ja, gehen wir doch mal früher.
Damien Hirst zum Beispiel.
Damien Hirst mit dem Hasen.
Ja,
in
mit
Silber.
Dem Schädel.
Genau, also der Hase als der Hase als so Motiv, das sich durch die
ja,
Kunst zieht. Sie wissen
auch als Zitat.
Als Zitat.
Von Dürer.
Von Dürer.
Und Damien Hirst hat schon lange an die die Weltkulturhauptstätte Nürnberg gedacht,
ja,
hat sich gedacht, da mache ich doch was mit dem Hasen. Wenn das schon einmal funktioniert hat, warum denn nicht?
Ja, ja, richtig.
Das ist zum Beispiel, das wird dann irgendwo ausgestellt.
Als Beispielsexponat. Ist aber nicht hier. Ich sehe es hier zumindest nicht, den Hasen.
Hier in der Nische.
Ja, in der Nische.
Da könnte er zumindest sein.
Ja.
Ich weiß es nicht genau. Sie können das jetzt nicht sehen zu Hause.
Ja, ich beschreibe das mal. Das ist ein Staniolpapier.
Ja.
Da hat jemand wahrscheinlich nach durchgezechter Nacht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man in einer Gastschenke sitzt und knibbelt irgendwie vom Bier zum Beispiel den goldenen das Staniol ab und dann entwickelt man mit auch ein paar Bieren zusammen, entwickelt man eine innige Freundschaft und dann auch die Fähigkeit zum Falten, also die japanische Technik. Und dann entstehen lustige Schwäne zum Beispiel. Und so ähnlich könnte das auch mit dem Hasen von Hirst gewesen sein. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt diese Ausstellung einfach mal an.
Ja, und, dann nehme ich sie mal bei der Hand.
Warten Sie, ich hatte noch was vorbereitet was heißt vorbereitet?
Ja.
Ich habe mir was ausgedacht.
Schön.
Wir machen das mit Trenner. Ich nehme mein Saxophon wieder mit.
Ja.
Und wir laufen jetzt so von Exponat zu Exponat hin.
Toll.
Und ich spiele zwischendrin als kleine Überleitung spiele ich was und Sie können derweil laufen, das hört man dann auch.
Gut. So, hier ist unser erstes Exponat. Folgen Sie mir bitte. Es war sehr schön, Frau Meisendraht. Ich freue mich so, dass Sie dabei
vielleicht
sind.
Vielleicht am Ende der Sendung kann ich es vielleicht.
Also hier in der Galerie, wie gesagt, ich war schon einmal da. Ich weiß auch, wie das hier immer gehängt wird. Es geht normalerweise, also eigentlich geht es hier los, da hinten.
Mhm. Weiße Pfeilen auf Diele.
Ja.
Die Installation spannt sich über die gesamte
Beschreiben
Galerie.
Beschreiben wir es erstmal. Wie viele Pfeile sind es denn überhaupt?
Ich kann das gar nicht mit Sicherheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten sind bestimmt 4, 8... 9, 10, 11, vielleicht auch nur 7.
26 Pfeile von Anders Möhl ist dieses Kunstwerk. Okay. Es ist von 2020, ein Werk aus dem Frühjahr. Wir haben uns ja hier so ein bisschen Informationsmaterial zukommen lassen. Wir haben uns sagen lassen, dass das aus Kunststoff ist mit einem Präparat, das darauf angebracht wurde, damit sie haften.
Ja, wenn Sie diese Pfeile in Gedanken mal abschreiten, dann sehen Sie, Sie beschreiben quasi es ist ein zyklischer Verlauf.
Ja.
Wenn Sie hier sich vorstellen, Sie sind ein Mensch und Sie laufen entlang, dann laufen Sie quasi den großen Kreislauf der Galerie. Vielleicht ist es eine Art Kreislauf, die sich durch alles zieht. Es ist vielleicht, es hat eine unglaubliche Energie dadurch, dass es immer nach vorne zeigt. Es geht permanent nach vorne, nicht wahr?
Ja.
Vielleicht ist das so der Schlüssel zu diesem Werk, dass man sich einreiht in einen großen Kreis und am Ende wieder am Anfang rauskommt.
Gefällt mir gut, Frau Meisendraht, wie Sie das lesen.
So habe ich das jetzt intuitiv quasi dechiffriert.
Und es ist ja auch ein bisschen... Ich würde jetzt mal, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, würde ich sagen, vielleicht hat es was mit dem Circle of Life zu tun.
Natürlich denkt Leben, man sofort an
Sterben,
Circle of Life, nicht
Circle
wahr?
Of Life, genau richtig. Und wenn man jetzt
Löwenkönig,
wenn man
schon
aber
das ganze Thema
genau nennt. Richtig, es gibt aber auch den Ouroboros.
Richtig.
Die Schlange, die sich in den schweigenden Schwanz
beißt.
Ich hatte übrigens einmal einen Hund, der das auch versucht hat. Der immer hinter seinem Schwanz hinterhergerannt ist, weil er gedacht hat, er möchte auch ein Zeichen sein
für die Ewigkeit,
Circle of Life.
Für die Unendlichkeit, natürlich Kreis unendlich. Sie haben aber auch die Farbe weiß hier eingeschrieben.
Ja.
Die Pfeile selbst sind weiß, nicht schwarz. Nun könnte man als Europäer natürlich sagen, das ist eher das Zeichen des Lebens, vielleicht eben Circle of Life.
Ja.
Aber vielleicht wage ich mal die These, es könnte auch ein Zeichen des Todes sein, nicht wahr? Vielleicht wurde hier
an
asiatische Kulturen gedacht und vielleicht führt uns dieser Kreislauf immer in eine Richtung, in den Tod hinein.
Ja.
So haben wir Leben und Tod gleichzeitig in dieser Farbe eingeschrieben.
Gefällt mir gut.
Gefällt mir also
es ist auch die Wände sind auch nur für dieses Kunstwerk auch komplett in Weiß gefasst worden. Auch die Decke, wie Sie vielleicht sehen.
Die tragenden Säulen sind
sehr gut. Die Balken sehr gut, auch weißes Licht. Es ist hat einen kleinen Gelbstich. Aber ich wollte noch auf das Weiß zurückkommen. Das ist ja auch nach C.G. Jung, muss man sagen, Weiß als Farbe der Leidenschaft. Da muss man auch sagen, dass wo jetzt diese Galerie drin ist, ist in einem Leiden. Das ist die Leidenschaft der Kunstszene momentan. Ich finde, das spricht aus diesem, also viel Schmerz und Leiden spricht aus diesem Kunstwerk von Anders Müller.
Man kann aber auch natürlich genauso argumentieren, dass es vielleicht die Farbe der Leidenschaftslosigkeit ist, nicht wahr, Herr Eisenbart? Weiß als Farbe des Unbefleckten, der Farbe der Jungfräulichkeit, Farbe der Reinheit, der Neutralität. Also Sie sehen auch schon hier wieder diesen Dualismus, der sich widerspiegelt.
Absolut.
Auf dem Boden.
Und ich muss auch sagen, dass das Werk ist ja vergänglich, denn wenn man jetzt mit dicken Schlammschuhen hier hineinkommt, dann ist das schnell nicht mehr weiß und dann ist es auch, dadurch ist es ja noch wertvoller.
Ja, auch die Pfeile werden ja auch permanent getreten. Sie sind auch dazu da, von der quasi am untersten Rand der Gesellschaft mit Füßen getreten zu werden.
Sehr gut. Es ist ein ganz verletzliches, zartes Kunstwerk von Anders Möhl. Und damit gehen wir mal zurück.
Wir können uns natürlich nicht den ganzen Abend mit diesen
famosen... Aber ganz toll kann man noch sehen, solange die Galerie nicht geöffnet ist. Gehen wir mal zurück an den Tisch und... Es steht ja auf dieser Einladung drauf, dass wir auch viele, da ist die Gitarre umgefallen, wir hören auch viele bekannte Stimmen, ist ja nicht meine, genau, viele bekannte Stimmen aus dem Radio Bernstein Kosmos hören.
Wo sind sie denn?
Ich frage es mich auch gerade. Und ich würde jetzt gerne eine hören, aber ich weiß jetzt gar nicht.
Schauen Sie doch vielleicht
Moment, mal. Moment, da kommt doch jemand. Ich glaube, da kommt jemand.
Aus dem Klosett.
Ach so, sind Sie die bekannte Stimme aus dem Radio Bernstein Kosmos? Sie müssen in das Mikrofon sprechen, sonst hört man Sie doch nicht. Ja. Das ist doch beim Radio so.
Ja, so?
Sehr gut. Sie haben einen Text mitgebracht.
Ja, das ist richtig.
Und Sie haben ein Bild beschrieben, das hier hängt, in dieser Ecke. Ist das wahr?
Eigentlich nicht. Ich habe mir so eine Malerin beschrieben.
Die heute leider nicht kommen konnte, aber diese Malerin wollen wir jetzt aus ihren Worten sehen.
Das Bild soll ich mir jetzt da dazu vorstellen.
Ja, das hängt da, das sehen. Aber die Leute sehen ja nicht, dass da nichts hängt.
Achso, dann hängt das jetzt da. Das hängt da. Dann hängt das jetzt
da. Ja, beschreiben Sie was.
Gut, dann.
Diese Malerin, dann da hängt,
bitte. Imaginieren wir, da hängt eine Malerin. Die Vogelmalerin. Niemand ist da, sie zu wecken. Und doch steht sie auf, jeden Morgen. Wenn sie für das Frühstück ihre Lieblingstasse gefüllt hat. Dann tritt sie ans Fenster, weiß lackiert in der Sandsteinmauer, mit Efeu dicht bepelzt und schaut hinaus in den Hof. Sie ist Malerin und diesen Blick hat sie schon einmal gemalt. Das Bild hängt gleich neben der Scheibe und man weiß nicht genau, hat sie das Fenster gemalt, weil es so idyllisch ist? Oder ist vielmehr der Blick hinaus so beglückend, weil er zugleich fixiert in der Miniatur weiterlebt? Das eine spiegelt das andere. Wohnt sie mit ihren Bildern oder lebt sie in ihnen? Von den Wänden sehen sie an ihre längst verstorbenen Hunde, die Enkel, inzwischen erwachsen, als rosige blonde Kinder, die Blumen vergangener Sommer, deren Samen auch dieses Jahr blühen. Draußen im alten Hof wuchern Veilchen, Rosen und Farn, viel Efeu und alter Holunder, Blauregen, Tannen und Moos, zwischen Holzstapeln, alten Steinen und verrostenden Stangen und Sand. Vernachlässigt genug, der Schönheit Chancen zu geben. Alles zerfällt in Bilder. Als warte es nur auf den Pinsel. Doch am liebsten malt sie die Vögel. Am beständigsten fegen die Spatzen durch ihre Hofkulisse, eine chilpende Wolke, die mit sich selber spielt. Das Bild fängt sie ein an der Schale, wo sie sich im Wasser tummeln. Die im Unterholz raschelnden Amseln umgibt ein kühleres Grün. Die Rotkehlchen hat sie im Winter auf einem Schneeast gemalt, mit Beeren in dem Ton ihrer leuchtenden Brust. Draußen posieren sie gerade für ein Sommerbild. Finken stürzen sich seither auf die hängenden Futterstellen, ihre funkelnden Farben verblassen im sirrenden Flug. Doch auf ihrer Leinwand nicht. Das empörte Käuzchenpaar könnte gut in der Scheune leben, die gegenübersteht, mit dem Wappen auf dem Torbogen. Und vom Dachbalken herab starren statt vom Titelblatt der Zeitschrift des Vogelschutzbundes der einzigen, die sie noch liest. Ihr gemaltes Gurren hängt in der Wohnküche wie ein Geheimnis. Sie sitzt auf ihrem Drehhocker mit der alten Filzdecke, noch immer voll Hundehaar, sitzt dort und schaut und malt. Die Leinwand steht immer bereit, gleich neben dem Bügelbrett. Sie hat das Bügeln noch als einen Beruf gelernt, wie so vieles andere auch. Kühe zu hüten, Samen zu züchten, Kränze zu winden, Rüben zu häckseln, zu pflügen mit einem Ochsengespann und mit dem Pinsel den Punkt mit sicherer Hand zu setzen, einen einzigen Lichtpunkt genau auf das schwarze Vogeltierauge, einen pinselhaarfeinen Punkt, der dem Blick die Seele gibt. Einen Punkt, ich habe ihn unter der Lupe betrachtet, aber was heißt das schon? Die Hand hat ihn sicher gesetzt und das Leben in jenem Blick ist nicht mehr zurücknehmbar. So setzt sie auch ihre Tage. Das Leben nimmt keinen zurück. Sie malt sie, macht alles sichtbar und lebt im Echo der Bilder. Auf ihrem Malerstuhl sitzend wie die Eule in ihrem Gebälk, umgeben von ihren Werken, wartet sie auf den Moment, weil sie auch das Warten gelernt hat. Sie weiß, dass der Augenblick kommt. Es ist alles, worauf es ankommt. Wenn er da ist, wird sie bereit sein. Ganz plötzlich wird er im Hof stehen, so wie der Eisvogel mit seinen herzschlaganhaltenden Farben. Eine Schönheit, die man nur der Malerin glaubt.
Das waren viele bekannte Stimmen aus dem Radio Bernstein-Kosmos. Frau Meisendrath.
Ja.
Sagt Ihnen der Begriff, sagt Ihnen der erweiterte Kunstbegriff was?
Selbstverständlich, Joseph Beuys, nicht wahr? Also die Gesamtheit.
Joseph Beuys.
Ja, jeder Mensch ist ein Künstler, nicht wahr?
Die Joseph Beuys.
Die Joseph Beuys.
Aus Düsseldorf.
Ja. Sie hat sich Gedanken gemacht dazu, dass man vielleicht den Kunstbegriff erweichen muss, quasi wie einen Keks, den man in den Milch tunkt,
ja,
und der dann sich zu was ganz Neuem und vielleicht Frischem verbindet.
Schön.
Und jeder Mensch kann quasi teilhaben an einem großen Kunstwerk. Da kommt dann der Begriff Gesamtkunstwerk natürlich auch mit ins Spiel, nicht wahr?
Ja.
Aber ich will jetzt hier nicht sie vollsülzen.
Ja. Vielleicht
sollten wir das mal im eigenen erfahren.
Ja.
Machen genau. Wir vielleicht auch mal.
Machen wir vielleicht mal.
Machen wir vielleicht mal Kunst.
Ich wollte Sie fragen, ob Sie. Also, ich hatte ja vorhin. Vorhin Ihnen noch per Telegramm hatte ich Ihnen einen Link zu YouTube geschickt. Haben Sie das Telegramm erhalten?
Nein, ich habe kein Telegramm. Also, ich habe.
Also, ich hatte Ihnen da ein Lied geschickt.
Ja.
Von John Cage.
Ja.
Sagt Ihnen was?
Auch, ja.
Erweiterter Kunstbegriff.
Ja, ist es der mit Stille im Konzertsaal? War das?
Ja, genau, richtig.
Ja, kenne ich.
3 Minuten.
Ja. War das das, was Sie mir geschickt haben?
44, glaube ich.
War das das, was Sie mir geschickt
haben? Das habe ich Ihnen geschickt.
Ja, großartig. Da haben Sie ja ganz, ganz in die Originalitätskiste gegriffen.
Da habe ich Ihnen geschrieben, Telegramm an Frau Meisendrath, stopp. Hör dir mal das
okay.
an.
Okay.
Stopp. Betreff, Abwesenheit von Stopp.
Ja?
Keine Ahnung. Stopp. Tut mir leid. Ich fange nochmal von vorne an. Stopp. Und dann war noch der Link dabei. Ich wollte noch ein zweites schicken, aber das war dann.
Okay, in dem Fall muss ich natürlich sagen, danke. Ich habe es natürlich erhalten. Ich habe es auch angehört.
Ja.
Wollten Sie mir einen Schabernack? Wollten Sie mich hinein?
Nee. Ah, ja. Ich wollte darüber reden, was ist, wenn nichts ist.
Ja, dann ist ja immer, es ist ja immer was, nicht wahr? Also wir gehen jetzt mal in den Konzertsaal zu ja. John Cage, nicht wahr? Der führt ja. sein Werk auf. Ja, das ja. können wir uns ja gerade mal vorstellen. Ja. Natürlich nicht dasselbe.
Machen Sie zu Hause mal die Augen zu, dass Sie nicht abgelenkt werden, wie wir aussehen. Wir sind jetzt John Cage.
So, John Cage, nicht wahr, möchte sein bahnbrechendes Werk
drei Minuten 44 Sekunden oder sowas.
Sagen wir
irgend sowas.
Denken wir uns jetzt einfach mal 3 Minuten 44 Sekunden und er ist ein subversiver Mensch, er möchte gerne die Fesseln der Noten und des Tones sprengen und dann sitzt da aber der erste Geiger, hat schlecht gegessen, als Beispiel jetzt
nur. Ja, ja.
Und
ich verstehe sowieso, was Sie sagen.
Er ruckelt dann auf dem Stuhl herum.
Ja.
Und die ganze Atmosphäre im Konzertsaal ist so zum Zerreißen gespannt, dass dieses Rumruckeln auf dem Stuhl wegen den Gastroproblemen dieses ersten Geigers dann dazu führt, dass John Cage sein teuflischer Plan,
ja.
Nichts zur Aufführung zu bringen, dann
funktioniert also nicht.
Geht nicht auf.
Der Bürgermeister rülpst, weil zum Beispiel, außen hört man vielleicht einen
Kormoran.
Die Garderobiere fällt um.
Ja.
Weil sie.
Also, Sie sehen, liebe ZuhörerInnen.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer.
Genau. Das ist erweiterter Kunstbegriff. Das war jetzt ganz, mal der ganz Grundkurs. Genau, richtig. Und wir gehen jetzt zum nächsten Exponat. Folgen Sie mir bitte. So, wir sind jetzt.
Ich muss noch nachziehen. Ich habe erst noch den
John Cage. Sie machen das schon.
Ja, so.
Also hier dieses dieses Kunstwerk ist eine Skulptur.
Ja.
Eine schöne Skulptur. Ich glaube, sie ist aus Holz, kann man sagen.
Ja, ja, das ist richtig.
Und diese Skulptur.
Groß auch, also
ja.
Installation fast schon in den Raum hineingearbeitet.
Ja.
Sie
steigt sie eher steigt. So an, ist auch, sie ist nicht eckig. Sie ist eher abgerundet.
Abgerundet, aber verbunden mit einem kantigen Aufbau, sage ich.
Ja.
Der sich schraubenartig in die Höhe quasi.
Ja, hebt. Genau, kann man so sagen.
Es
geht um die Ecke rum. Etwas eckig ist, das mit etwas Runden quasi abgerundet steigt. Wird.
Und eine permanente Steigung nach oben
vollzieht. Ja, es ist eine Korrespondenz zwischen dem Hiesigen und dem Jenseits, richtig, kann man sagen. Richtig. Also dem, was wir nicht sehen, wird in kleinen Schritten uns nahegebracht.
Man könnte sich, ich möchte mal ein bisschen träumen, Herr Eisenbart, man könnte sich fast vorstellen, dass man dieses Objekt quasi besteigen würde.
Bitte nicht, bitte nicht.
Natürlich nicht, nur in
Gedanken.
Nicht. Aber in Gedanken im Museum ist ja alles erlaubt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich quasi Stück für Stück da besteige, dieses Objekt und somit quasi mit dem Objekt zusammen immer weiter in die Höhe steige.
Ja, das wäre genau,
jetzt mein Gedanke, der mir als erstes hier sofort in den Kopf geschossen ist.
Ja, ich glaube, das ist auch vom Künstler oder der Künstlerin. Es ist leider nicht bekannt, von wem dieses Kunstwerk ist. Wahrscheinlich so intendiert, dass man sich denkt, man könnte mit einem Schritt nach dem anderen diese Stufen, ich würde fast sagen, wie eine Treppe zum Himmel.
Gleichsam wie eine Treppe nach
vielleicht
oben,
nicht wahr? Nach oben gehen.
Da kommen sofort Assoziationen in meinen Kopf, nicht wahr? Babylon, nicht wahr?
Ja.
Der Turm zu Babylon,
ja.
in den Himmel hinauf,
ja.
Quasi höher als Gott erlaubt, selber
die
Natur bezwingen, mit dem unermesslichen Geist des Menschen immer weiter nach oben zu wollen.
Also es ist auf jeden Fall, man kann sagen, es ist eine geistliche Arbeit, würde ich sagen, eine Skulptur. Aus unbekannter Hand, aber wirklich sehr, sehr gut. Auch weil es wird einem quasi.
Mein Kabel ist leider nicht allzu lang, deswegen, das ist ja vielleicht auch ganz gut, für mich. Ich kann gar nicht das Ende dieser Schlaufe sehen.
Genau, und das Ende führt letztendlich wieder auf uns zurück, wird auf uns zurückgeworfen. Das heißt, wenn wir diesen Berg ersteigen, würde ich fast schon sagen, dann werden wir wieder auf uns zurückgeworfen. Es kommt auf uns zu wie ein unglaublicher Schlund. Es sieht auch ein bisschen, es ist so ein bisschen gerippt, wie der Gaumen eines Wals. Wir sind Jonas, der im Wal drin
sitzt. Sehr, sehr viel christliche Symbolik.
Sehr, sehr christlich, sehr geistliche Arbeit, die zum Nachdenken stimmt.
Anrührt.
Auf jeden Fall. Ganz tolle Arbeit.
Ja. Auch davor, man muss auch sagen, diese Details, die hiermit verarbeitet sind.
Ja.
Man darf nie, wir haben jetzt über die große Form dieser Schlaufe, dieser fast schon Fibonacci-Spirale.
Ja, oder eine Möbius-Schleife.
Ja, vielleicht eine Möbius-Schleife. Darüber haben wir uns jetzt Gedanken gemacht, aber sehen Sie doch nur die Details, nicht wahr? Man muss auch mal näher hingehen, das auch mal haptisch
erfassen. Ja, vielleicht, aber erfassen. Bitte nicht anfassen, bitte nicht.
Aber wenn Sie hier unten direkt am Boden sehen wir eine Art kleinen Teppich.
Ja.
Es ist ein sehr, sehr... Es sieht sehr grob borstig aus, nicht wahr? Und es sind Flecken darauf, nicht wahr? Ja. Vielleicht... Ist das auch wieder ein Hinweis auf den Tod, nicht wahr? Das nach oben steigen der Seele. Und vorher, Sie kennen das, typischerweise wird die Seele nackt dargestellt. Sie hat sich also der Kleidung entledigt, um quasi rein ins Jenseits zu steigen. Und hier könnte der Teppich quasi als ein Mittel des Reinigens nochmal für den letzten
Gang zum Tod stehen. Man kann aber auch sagen, wasch mir die Füße, aber mach mich nicht nass. Das kann man auch sagen.
Könnte man auch sagen.
Oder könnte man sagen.
Kleines Vorhängchen.
Ja.
Ich habe früher als Kind...
Ja, da kommt jetzt noch jemand rein, obwohl die Ausstellung nicht ist. Gut, dann wollen wir einfach zum nächsten Punkt übergehen. Ich
ignoriere das jetzt einfach mal. Also wir waren jetzt hier gerade... Können wir das abschließen vielleicht?
Ja, noch? Wir können es abschließen und dann schließen wir die Galerie ab.
Ja.
Damit nicht noch Leute reinkommen. Das könnten wir machen.
Ja,
also schließen wir erstmal das ab.
Ja.
Hier sind unten, wo man reinkommt, sind auch selber Tore abgebildet.
Ja.
Das sind wahrscheinlich die Himmelstore.
Ja,
ich weiß es nicht genau, es ist, oder die Tore
mir,
der Welt.
Jetzt, wo ich nachdenke, ist eigentlich ziemlich ist mir etwas zu christlich.
Ja.
Ist mir alles ein bisschen zu das verhaftet.
Sie sind eher so der weltliche Typ, weltliche Kunst.
In geistlichen Dingen.
Sehr gerne.
Ich finde das immer, das ist, wenn man Kunst anschaut und dann alles immer nur mit Kreuzen und Christen und Kindern,
prima,
die auf irgendwelchen Ärmen gehalten werden
und
irgendwelche Scheine am Kopf haben.
Gut.
Ich finde das doch, es ist ein monumentales Werk gewesen, aber vielleicht ein bisschen zu ambitioniert am Ende.
So, und ich mache jetzt mal so ein bisschen, ich wink mal mit dem Zaunpfahl und mache die Tür nochmal auf. So, Frau Meisendrath, das war jetzt unerwartet. Ich habe jetzt wirklich abgesperrt. So, wollen wir noch einen Text hören?
Ein Text wäre gut. Jetzt auf den Schreck mit
ich dem bin Spuk. Wirklich, ich bin ganz erschrocken, Frau Meisendrath.
Ja, ich bin auch.
Das war sehr interessant. So, hier kommt, glaube ich, jemand zur Tür hinein. Sehr gut, das hat sehr gut funktioniert. Und Sie sind auch jemand, der in dem Radio Bernstein schon mal drin war, glaube ich.
In dem Radio Bernstein, und ich halte mich auch öfter mal in der Bernstein-Trinkhalle auf und trinke dort ab und zu ein Bier, während ich mir die Kunst ansehe.
Sehr gut. Wir haben ja über Bilder gesprochen, die nicht hängen. Und ich glaube, Sie haben sich auch Gedanken gemacht über Bilder, die nicht geschossen werden.
Und die man eigentlich, wenn sie geschossen werden, niemals sehen möchte. Jedenfalls manche Leute wollen die nicht sehen.
Da bin ich sehr gespannt auf Ihren Text und Ihre Gedanken über Fotografien.
Der Text. Soll ich erst mal sagen, wie der Text heißt? Denn jeder Text hat ja auch so einen Namen, so einen Titel, eine Überschrift. Einer will nicht, heißt er.
Gerne.
Einer will nicht. Im Biergarten. 6 Gäste am Nebentisch. 3 Frauen, 3 Männer. Und ein Fotoapparat. Er liegt zwischen 2 Weizengläsern und schreit danach, benutzt zu werden. Aufdringlich ist er, wie alle Geräte. Und deswegen will die Seniorin der Runde, ein schräger Vogel mit dem Habitus einer amerikanischen Millionärin, jeden Einzelnen am Tisch zum Gedenken an den schönen Abend fotografisch konservieren. Denn es ist ihre Kamera. Gerät, Befehl, wir folgen dir. wie muss das Leben im präfotografischen Zeitalter doch schön gewesen sein? Kein Mensch wurde damals mit der Schmach konfrontiert, sich selbst mit verkrampftem und teigigem Gesicht auf einem Stück Papier wiederzufinden, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und das hier, das ist das letzte Foto von Onkel Hans. Der verblichene Onkel Hans, schon zu Lebzeiten entstellt, rotiert jedes Mal in seinem Grab, leider unhörbar für den Betrachter. Einer der Männer weigert sich. Er ist ein Wissender. Er weiß um den drohenden Selbstbildverlust. Er weiß, kein Fotograf akzeptiert das menschliche Gesicht, wie es ist. Jeder verlangt zur Schau gestellte Fröhlichkeit. Er weiß, nie grinst man künstlicher als dann, wenn man für den Fotografen ein liebenswürdiges Lächeln auf sein Antlitz zaubern soll. Natürlich wollten schon viele das perfide Spiel gewinnen. Sie haben in den Perioden zwischen den Fotos immer wieder ihr Mienenspiel geübt. Sie haben versucht, sich zu merken, wie sich das eigene Gesicht von innen anfühlt, wenn man dem Spiegel die heiterste Miene präsentiert, die man zu Wege bringt, ohne dabei dümmlich zu wirken. Aber zur Fotogenität haben ihnen diese Exerzitien nicht verholfen. Und jedes Mal blieb nur der Trost, dass man in echt unmöglich so aussehen kann wie das eigene Foto. Denn wenn man wirklich so aussähe, hätte man noch nie unbehelligt zum Einkaufen oder in die Kneipe gehen können. Der Mann am Nebentisch bleibt standhaft. Der Chor der Frauen erhebt seinen Sirenengesang. Ach komm, sei doch nicht so. Der Mann ist aber so. Die Frauen verwandeln sich daraufhin abwechselnd in drohende Muttis, wimpern klimpernde Elfchen und wild flirtende Vamps. Damit ist Frau noch jedem Mann beigekommen. Ihm kommen sie nicht bei. Doch Männer, die sich verweigern, verstoßen gegen alle ungeschriebenen Gesetze. Was ist denn da so schlimm dran? Die Miene des finster schweigenden Mannes spricht Bände. Er denkt an Eingeborene, die nichts auf der Welt mehr fürchten, als ihre Seele von dem kleinen Kästchen am Auge des weisen Mannes einfangen zu lassen. Und an all die kindischen Tricks von Fotografen, die ihre angstgelähmten Opfer zum Lächeln zwingen. Cheese! Na also, du weißt es selber nicht. Bloß ein Foto! Natürlich wissen sie, dass es nicht bei einem Foto bleiben wird. Geknipst wird immer so viel, wie die Speicherkarte hergibt, und die ist bekanntlich unerschöpflich. Die Frauen setzen auf Zermürbungstaktik und vereiteln jeden Versuch, das Thema zu wechseln. Nach einer Viertelstunde siegen sie johlend, und der gebrochene Mann wird als Karikatur seiner selbst verewigt. Man sieht ihm an, dass er den Tag seiner Niederlage noch lange verfluchen wird. Wer nachgibt, ist nicht immer der Klügere und wird als Trophäe nach Hause getragen.
Dankeschön.
Elmar Tannert war das mit einem ganz fantastischen Text darüber, dass manche, ja, legen Sie es einfach hin.
Ich lege einfach
ja. Legen Sie einfach ab.
Das ist ja roh, vielen das ist ja Dank. Modern, wenn ja. Mal auch ein Klicken zu hören ist.
Frau Meisendorf, das, ja? Das ist doch fast nicht mehr möglich.
Was ist nicht mehr möglich?
Oder?
Was? Ja, natürlich nicht.
Also nicht mehr fotografiert zu werden.
Ja, das stimmt.
Überall, wo man ist,
sind Fotos.
Da läuft man irgendwie rum. Sonntagabend läuft man rum, zum Beispiel. Ja. Und geht irgendwo rein, ist man gleich auf dem Podcast abfotografiert.
Ja, genau, geht's ja. Wenn man abends dann so einen Tag vorm Lockdown, nicht wahr?
Ja.
Denkt man sich, man möchte nochmal schnell Kunst aufsaugen.
Genau.
Und dann wird man ganz, ganz fies behandelt und rausgeschmissen als Beispiel nur
furchtbar.
Aus einer Galerie.
Furchtbar. Darf man sowieso nicht mehr weggehen. Und dann, wenn man mal weggeht, dann ist auch nicht richtig. Schauen Sie mal, Frau Meisendraht, ich habe was für Sie. Wenn es schon über Fotos geht.
Ach so. Das, ja, Sie haben auch, wieder sehen Sie, Sie sind doch selber, machen Sie sich doch schuldig.
Schauen Sie mal, kommen Sie mal zu, ich komme mal zu Ihnen.
Ja, aber bitte auf 1,50.
Ja, mit Abstand.
Ja.
Was ist das für Sie?
Ich habe selber ein Mikrofon, Sie brauchen mir nicht Ihres noch hinhalten.
Entschuldigung.
Danke.
Was ist das für Sie, was würden Sie sagen?
Lassen Sie Ihr Mikrofon doch jetzt mal bei sich.
Versuche
ein Bild zu analysieren.
Ich bin vom letzten Live-Auftritt bin ich noch so...
Geben Sie mir lieber das Handy.
Moment, also, ich muss erstmal desinfizieren. Egal.
Also ein Bild. Wir blicken auf eine Haus, Front, ja. Fast schon, wie ein Block,
ja.
Der im Wasser steht.
Ja.
Das Wasser, auch hier wieder Symbol des Lebens und des Todes. Sie sehen, diese Ausstellung hier hat quasi das Thema schon,
ja.
Gibt sich selbst das Thema, könnte
ja, schön.
Man sagen. Das Wasser fließt an einem Holzhüttchen vorbei, an einem Verschlag, könnte man sagen.
Kann man sagen.
Und vielleicht ist das, ja.
Ja.
Ein pittoreskes Bild.
Ja.
Mit viel Backstein, roten.
Lecker Backstein.
Roten, lecker Backstein. Sie wieder mit ihren Steinen natürlich, die würden sie am liebsten alle essen. Ja, und es spiegelt sich.
Wir hatten ja früher nichts anderes.
Sie haben das Wasser hier quasi auf dem goldenen Schnitt angeordnet.
Ja. Also nicht ich, der Künstler.
Da spiegeln sich die Häuser quasi im Wasser und auch hier wieder ein Hinweis auf die Anderswelt, wie ich immer sage. Die Anderswelt.
Ja.
Auf der wir dann hier.
Also einmal, aber spiegelverkehrt.
Spiegelverkehrt. Und da, also vielleicht ist das, das sagt es uns, dass die Decke der Zivilisation doch dünn und faltig ist.
Gefällt mir gut, was Sie da sagen. Was sagen Sie jetzt hierzu?
Es ist ja fast nochmal das. Also auch wieder Wasser als Thema. Diesmal die Linie des Wassers beschreibt fast schon eine Selenowsche Bilddiagonale.
Selenow. Das finde ich, find ich sehr interessant. Das ist ja weitaus bekannt in der Kunsthistorie. Der Kameramann Selenow hat diese Diagonale erfunden
geprägt.
Auch geprägt.
Also auch wieder hier jetzt eine ganz andere Stimmung im Bild, denn die Farben sind kühler.
Kann man was über die Auflösung sagen oder über das Bildverhältnis?
Das Bildverhältnis ist hier annähernd ist einem Kino-Bildverhältnis näher.
CinemaScope?
Es wird eher ein Full HD 16:9 sein, schätze ich mal. Ja. Also ein klassisch, also momentan modernes Format, nicht
wahr? Was man auf dem eigenen Rechner auch noch.
Richtig, vorher hatten wir ein fast schon quadratisches, wahrscheinlich sogar quadratisches Format, wenn man
so Auge nicht drückt. So braune Röhre.
Durch die Sepia-Töne, die hier auf dem Bild zu sehen sind, ist das Ganze auch hat das Ganze eine gewisse Patina, eine fast schon evozierende Patina, also eine Retro-Chic.
Gefällt mir gut.
Und das untere Bild, das im Full-HD-Format oder im 16:9-Format abgebildet ist, ist sehr clean, sehr modern,
clean.
Sehr kühl.
Cool.
Sehr chirurgisch,
sehr
präzise.
Cool. Ja, toll.
Schon, stellt da, was ist. Das Format vorher stellt da, was vielleicht, was nicht gewesen ist, aber was sich da die Künstlerin vielleicht vorstellt, das gewesen ist. Nicht wahr? Sie kennen das Phänomen der verlorenen Zukunft.
Ja.
Der Vergangenheit, die wiederkehrt.
Past forward. Kann man auch sagen,
Past
forward, sagt
past,
Ihnen das was?
The past that never
eine was. Erfolgsgeschichte.
Ja, eine Erfolgsgeschichte.
Da kann man doch wirklich, da gerät man ins Träumen bei.
Und auch wenn man über Farben diskutiert, Farben. Vergängliche Farben.
Ich löse mal auf, das ist eine Arbeit von Ted Paulik. Normalerweise würde ich im Radio ja Paulich sagen, wie König, sagt man ja nicht, sondern König. Aber ich sage jetzt mal, der Paulik.
König heißt es.
König. Also das ist auf jeden Fall 1983 geschossen worden, dieses erste Foto.
Ach so, deswegen die Patina. Ist also doch gar kein Retro-Schick, habe ich mich vertan.
Kein Retro-Schick. Ja, okay. Es ist von 1983 und das neue Bild von, raten Sie mal,
gestern.
Gegenwart,
ja, also.
Also
da
das
haben
ist,
wir es doch schon.
Ted Paulik hat sich da viel
also es war quasi
Gedanken diese, gemacht
kennen
bei diesem
Sie das
Foto.
Im Internet, wenn Sie
ich kenne das Internet,
Ihm wird angeboten, hier können Sie Ihr Fett reduzieren.
Ja.
Und dann sehen Sie zwei Bilder von einer Person mit einer Wampe und einmal ohne Wampe.
Vorher, nachher.
Richtig. Und das eine ist wahrscheinlich dann auch in den 80er Jahren entstanden und das andere heute.
Ich frage mich, wer für die Dazwischenbilder immer posiert, weil die immer nicht genommen werden.
Also vorher, nachher, währenddessen. Währenddessen Bilder fehlen immer. Ich frage mich, warum.
Hier auch. Auch hier in unserem Beispiel
auch hier.
Fehlen die währenddessen.
Vorher, Bilder. Nachher und währenddessen interessiert wieder keinen.
Kann man Zeit überhaupt abbilden? Das ist doch die Frage. Nicht wahr? Sie haben jetzt gerade gesagt, die währenddessen Bilder fehlen.
Ja.
Wäre nicht eigentlich ein Film der nächste Schritt? Also ein Film zwischen den 80ern und heute eine Kamera aufstellen und dann jetzt 40 Jahre filmen lassen? Wäre das die Lösung? Oder würden wir dann als nächstes bemängeln, dass der Ton beispielsweise fehlt oder der Geruch, nicht wahr? Also da sind ja viele Fragen drin.
Aber es ist interessant, oder? Es ist also 83 bis 2020, also es ist ja, sind ja fast schon 40 Jahre, 37 Jahre.
Es hat sich nichts geändert.
Das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden.
Das Wetter ist schlechter geworden, bewölkt und es ist langweilig, die Farben sind langweiliger geworden. Ich glaube, das kann man festhalten.
Na, das würde ich jetzt nicht sagen.
In den 80ern waren die Farben doch interessanter. Da wird sich der
Herr Paulik aber ärgern, wenn er sich das anhört, falls er sich's anhört. Liebe Grüße.
Er hat doch das Bild vorher geschossen, oder nicht?
Ich glaube schon.
Also, das ist ja nicht schlecht. Man muss ja auch mal einen Unterschied sehen zwischen zwei Sachen.
So, ja.
Sie können doch nicht einfach mit ihrer Blümchen-Mentalität hier einfach ein schlechtes Bild
diskutieren. Das
können Sie doch nicht machen.
Das stimmt so nicht. Das sehen Sie so. Aber Sie fanden ja auch Jurassic Park schlecht. Das ist mal wieder typisch, weil Sie nicht dabei gewesen sind.
Ich möchte Ihnen gerne das nächste Bild
keine bitte.
Ausstellung zeigen. Warten Sie, jetzt kommt wieder der Jingle. Sie können derweil, machen Sie mal vor. Warten Sie, nein, Sie sind zu schnell.
Entschuldigung.
Gehen zur Tür gleich.
Ja, ist gut jetzt. Das, Frau Meisendrath, Sie wollten nur einen Trainer spielen. Keine Serenade.
Nein,
so.
Jetzt sind Sie schon wohin gegangen. Ich wollte Ihnen gerne was anderes zeigen. Gehen Sie doch mal mit mir noch mal ein Stück mit.
Kommen Sie
doch
mal. Jetzt wollen Sie mir was zeigen.
Ich habe was entdeckt.
Jetzt plötzlich haben Sie Ahnung.
Sie reden die ganze Zeit. Sie wissen Sie was. Sie haben jetzt zwei ausgesucht. Ich möchte jetzt aber auch mal eine aussuchen.
Gut, bitte.
So, also hier schauen Sie sich das an. Etwas kleiner im Format, etwas subtiler in der Wirkung, nicht wahr? Aber es ist... Und auch endlich mal was Modernes. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese christlichen holzvertäfelten Sachen, sondern die haben jetzt hier was ganz Modernes mit Kabeln, nicht wahr? Es steht ein Name darauf, Anders Möhl, nicht wahr?
Ja.
Also ein Hinweis direkt, hier war eine Person. Es geht um eine Person. Dann haben wir diverse Kabel, wir haben weiße Flecken, fast schon Fingerflecken auf den Plastikaufbauten, Plastik, das Material der Moderne, das Material der Postmoderne und man kann gar nicht anhand der Kabel gar nicht verstehen, dann ist ein Kabel abgezwickt, nicht wahr? Ein Kabel führt in die Leere.
Sehe ich, ja.
Und für mich steht dieser Aufbau hier, dieses, was ist das, vielleicht 40 mal 50 unter Umständen, so von der Ausmaß her, diverse Plastikaufbauten, Kabel, ein Labyrinth aus Kabeln, Kabelsalat, sagt man da salopp.
Sagt man auch, ja.
Für mich steht
der Volksmund sagt das.
Für mich steht dieses Werk für die Wirren der heutigen Zeit. Nicht wahr? Post steht noch ganz groß drauf, also Postmoderne quasi.
Wahrscheinlich.
Könnte man sagen. Was kommt nach der Moderne? Was kommt nach dem Menschen Anders Möhl? Was kommt nach mir? Vielleicht ist das der Künstler selbst, der sich hier eingeschrieben hat. Und nach dem danach fragt.
Ja.
Das wäre, ich finde das wahnsinnig, diese Spannung auch in den Kurven hier.
Auch man weiß nicht genau, wenn man jetzt hier reingeht, wo man rauskommt.
Richtig.
Es ist letztendlich die Frage, in der Postmoderne letztendlich, die Möglichkeiten sind groß.
Ja.
Wir wollen uns nicht mehr auf diese üblichen Sachen beschränken lassen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir sind frei. Hier ist vielleicht sogar ein ISDN-Anschluss. Das finde ich sehr interessant. So ganz moderne Sachen.
Ja.
Auch hier dieser eher etwas altertümliche Zugmechanik, die hier auch noch angebracht ist. Ums Eck. Das sieht man ja auch eher selten.
In die Ecke hinein.
Auch mit verschiedenen Materialien gearbeitet. Hier eher Draht. Hier, das ist wahrscheinlich so eine Art
Es geht Rohr. Auch so über. Es hat einen Übergang, nicht wahr? Hier ist ein Bild, also ein Schild angebracht.
Ja, eine Tafel.
Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen. Und daneben auf dem Schild, also als quasi als ironische Brechung des Ganzen,
ja,
noch ein kleines Papperchen, der Fliegerbergware, also quasi, wenn Sie von Obst, Flugmangos zum Beispiel, ja, tragen, solche Sticker, wurde hier auf die Gefahrenwarnung geklebt. Das ist doch postmoderne Edits. Best, könnte man sagen.
Edits Best.
Subversion der Gefahr, Subversion dessen, was gilt. Also Umkehrung, alles eingearbeitet in dieses Werk und
toll,
in die Ecke hineingeschoben.
Ja.
Also ich finde, das ist nicht subtil, das ist sehr auffällig.
Ja.
Aber in der Größe dann doch wieder versteckt.
Toll. Und letztendlich, diese Drahtkonstruktion geht über den ganzen Eingang hinüber. Deswegen, es ist eine Art von universeller Bedeutung.
Ja.
Es ist für die ganze Galerie wahrscheinlich eines der zentralsten Werke überhaupt hier.
Zentral und gleichzeitig am Rand, neben der Tür befindlich, sodass man quasi,
ja, vor allem,
einen quasi an.
Ich mache es Ihnen mal kurz vor. Ich öffne
Passen Sie
die Tür.
Auf, dass niemand reinkommt. Das ist gefährlich.
Ich öffne die Tür. Und jetzt, was ist passiert? Erklären Sie es mal.
Die Tür verstellt uns den Blick auf dieses Werk.
Ja, und was sehen wir?
Es wird kalt.
Es wird kalt, es kommt Kälte rein, es kommt auch Nässe rein,
ja,
es kommt eine gewisse unfreundliche,
die
Leute gucken, fragen sich, was hier los ist eigentlich und was sehen wir?
Soll ich
Abgas, Abführung und Emissionsschutz, Messung der Gasfeuerstätten. Das ist doch, nehmen Sie bitte Rücksicht. Das heißt, es ist ein Werk, das nicht statisch ist, sondern zu uns eine ganz besondere Sprache spricht.
Ja, nämlich die Sprache Deutsch.
Richtig, Abstand halten, Masken tragen, Hust und Niesessitesse. So, wir machen hier wieder zu, das ist ein sehr interessantes Werk.
Jetzt gerade, nachdem ich mir das hier alles nochmal mit Ihnen, Sie haben ja auch noch mal Input gegeben, es hat mich gepackt, muss ich sagen. Ich bin froh, dass wir nicht Ihr langweiliges Exponat angeschaut haben.
Da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ja, okay. Das ist ein Werk, das es hat normale Maße von einem anderen, von einem üblichen Kunstwerk. Es ist relativ... Ja,
es ist sehr klassisch. Auch,
relativ rechteckig.
Ja.
Man kann sagen,
Hochformat.
Es ist Hochformat und es gibt einen Rahmen, der aus Holz gestaltet ist, also ganz übliches Kunstwerk. Allerdings gibt es einen Haken.
Es ist
und zwar dieser Haken ist hier. Das ist bei den meisten Kunstwerken nicht angebracht. Es gibt noch einen weiteren Haken hier und auch innen. Also und dann kommen wir nämlich rein. Wir schauen in dieses Werk hinein, hinter die Leinwand, hinter die Leinwand.
Ja.
Und was kommt
da? Was befindet sich?
Noch eine Leinwand. Und dann können wir hinter diese Leinwand auch noch schauen. Wir können schauen, wer ist der Künstler? Wir können sehen, wer schaut denn uns an durch dieses Kunstwerk?
Wir können uns selber sehen, es ist eine gewisse Spiegelung vorhanden.
Es ist eine Spiegelung vorhanden.
Das weiß
vorhanden.
Ich jetzt nicht, ob das intendiert ist vom Künstler, aber wichtig ist ja, was wir wahrnehmen als Rezipienten. Und wir sehen
Man
uns
muss
selber.
Es auch hermeneutisch sehen, dieses ganze
richtig,
Werk.
Ja,
und deswegen, jedes Mal, wenn ich an diesem Kunstwerk vorbeilaufe, sehe ich etwas anderes.
Ja.
Es kann sein, dass hier plötzlich mich zwei Hundeaugen anblicken zum Beispiel oder ein Kinderwagen zu sehen ist. Das passiert aber nur in meinem Geist.
Ja.
Das passiert gar nicht wirklich.
Wieder auf sich selber zurückgeworfen.
Ja.
Vielleicht ist das hier nicht die Antithese zu dem Werk, den wir gerade gesehen haben, sondern die Synthese des Werkes mit der Holzvertäfelung, bei der wir uns nach oben schrauben und auf uns zurückgeworfen werden. Und dem, ich nenne es jetzt dem Werk Post, von Anders Möhl, der uns ja quasi brachial fast schon vor Augen führt, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Richtig.
Hier wird uns vor Augen geführt, was es heißt, Mensch zu sein. Und die kalte Welt draußen gleichzeitig wird mit uns in Synthese gebracht.
Richtig.
Vielleicht ist das die Synthese dieser beiden Werke.
Gefällt es Ihnen doch ganz gut.
Doch, jetzt, wo Sie es mir vorgestellt haben.
Was uns auch noch unsere eigene Vergänglichkeit vor Augen führen soll. Hier wurde ein kleiner Falter angebracht, der leider gestorben ist. Ich nehme an, der war schon, bevor man ihn dort angebracht hat, gestorben. Deswegen, wir sollen daran denken, wir sehen uns selbst in der Spiegelung, nochmal in der Spiegelung, hinter der Leinwand.
Ein Falter.
Wir sind selber Objekt, Künstler und aber auch vergänglich.
Falter auch als Symbol der Nacht, nicht wahr, des Unbekannten.
im Gegensatz zum Schmetterling, der ja für Schönheit stünde, haben wir hier einen ganz ordinären, fast schon, ich will fast schon sagen, hässlichen Falter.
Ja, er ist so in so erdigen Tönen gehalten, eher etwas, ich würde sagen, so beige, so eine Art beige, auch Patina, muss ich sagen. Also es ist vielleicht die Zeit des Vergangenen, die hier uns vor Augen geführt wird, aber auch, was passieren wird.
Ja, richtig, richtig.
Tolles
Tod
Werk.
Und Leben. Tod und Leben zieht sich durch diese Ausstellung hindurch.
Freut mich sehr. Und da sind wir jetzt schon beim letzten oder vorletzten Text, würde ich sagen.
Ja, das, wir haben eine Zeitvorgabe, nicht wahr? Wir dürfen nicht länger machen. Das ist sehr schade. Ich würde gerne mit Ihnen noch viel, viel mehr. Vielleicht müssen wir das mal
wiederholen. Ja, diese Ausstellung gibt sehr viel her. Ja. Und ich würde einfach mal jemanden jetzt zum Tisch bitten, zum Mikrofon hin. Sehr gut, Frau Arabella Block ist wieder da. So, und diesmal haben Sie auch für uns noch ein Bild beschrieben, das Sie hier diesmal hier sehen.
Ja, genau da sieht man das. Es ist weiß, viereckig, DIN A4 mit schwarzen Buchstaben drauf. Die Zeilenkürze lässt auf Lyrik schließen. Oben abgesetzt offenbar eine Überschrift: Bilder meiner Ausstellung. Das erste Bild, ein schwarz beflaumter Kopf, gewickelt in ein fleischfarbenes Handtuch, das ich von später kenne, als ich schon sehe und mich erinnere. Das ist Abstieg vom Duschtuch zum Lumpen, lang noch sich halten, den wechselnden Haushalten. Das Licht, gelblich und mild, ganz rosig alle Töne, Uterus, ja, Rosenfarben. Passend zum Anlass, doch von niemandem gewählt, eher direkte Folge fotografischen Unvermögens. Weichzeichner, mangels Begabung. Und doch ein Versprechen. Bekräftigt auch von der sanften Neigung des Kopfes der Mutter, die ihre Wange an den Kopf des Neugeborenen lehnt. Keine bürgerliche Visitenkarte, kein Spitzensteckkissen, kein Bärenfell, nur Licht und Zärtlichkeit in einem endlosen Moment. Welch eine Täuschung. Mein zweites Bild, ein Lächeln, das sich breit gegen Blitzlicht behauptet und doch nicht verhindern kann, dass das Fleisch unerträglich bestrahlt wird. Alle Farben wirken bedenklich. Auch die Details vertragen sich nicht miteinander. Jedes redet ganz laut. Prall die Wangen, gefüllt die Figur, hier wurde erfolgreich ernährt. Der Hänger mit Karos und Schleifen hat erste Aussagen getroffen, ein Mädchen soll es wohl sein. Damit es jeder begreift, ist das Höschen weggelassen, Beweisstück A klar vor Augen. Beweisstück B die Ohrringe, gestochen, noch ehe sie sitzen kann, früher und offenbar für die Täter wichtige Tat. Der Mund feucht und vom Saugen rund, spricht auf dem Bild bereits, ein Finger ist spitzig erhoben. Er zeigt, so groß bin ich. Es zeigt sich, sie ist. Und ist dabei gelehrig. Und noch strahlt sie vor Gewissheit, dass beides jemanden angeht. Ihr Dasein und ihr Geschmücktsein und, noch stärker als beides, die künftige Folgsamkeit. Dafür wird sie noch öfter bluten.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Arabella Block.
Arabella, war das Ihr letzter Text oder kommen Sie nochmal?
Nee, ich komme jetzt nicht mehr.
Sie kommen nicht mehr.
Schade. Verlorene Namen, verlorene Identitäten werden ja auch so ein Thema.
Haben Sie schon mal Ihren Namen vergessen, Frau Meisendrath?
Ich habe meinen Namen vor allem sehr oft, wie sagt man im Englischen, in dem Fachjargon, misspelled. Ich habe zum Beispiel mich mal Meisenbart genannt, zum Beispiel.
Stimmt.
Beim Vorstellen. Ja. Sie Eisendraht. Also man kann mit diesen Namen durcheinander kommen. Wenn man als Figur, als Individuum.
Was ist dann eigentlich?
Was bleibt dann?
Was ist mit der Identität? Was ist dann damit? Ich habe Ihnen noch ein Foto mitgebracht.
Das ist gut. Ich wollte aber, könnten wir vielleicht. Nein, zeigen Sie mir das Foto. Das andere kann wann anders vielleicht. Aber dann bitte nicht so lang trödeln jetzt mit Ihrem Handyapparat.
Was ist denn das? Was sagen Sie dazu?
Ich habe ein eigenes
Mikrofon. Ach, Sie haben selber eins.
Danke.
Schauen Sie bitte mal das Foto an.
Das ist fast schon Nötigung, was Sie hier treiben. Also,
Entschuldigung.
Also, ich beschreibe das mal. Es ist diesmal hochformatig, im Gegensatz zum letzten Mal. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein 16:9 Format,
ja,
wo es hochkant. Ich war sehr ungewöhnlich, aber auch wieder sehr gewöhnlich in der heutigen Zeit des Social Media.
Ja.
Wenn Sie auf Instagram zum Beispiel
TikTok
scrollen.
Oder wenn man wenn man einen Film schaut und man möchte aber schon schlafen.
Ja.
Und wenn man sich dann hinlegt, dann legt man auch den Laptop so hoch.
Richtig. Also wir haben dann ein hochformatiges Bild, was anscheinend momentan zeitgenössisch ist.
Ja.
Und man sieht Flecken. Flecken, die Schichten offenbaren.
Ja.
Wir haben an den Stellen, wo die Flecken sind, an einer weißen Oberfläche entstehen Flecken, die ins Graue, ins Rote, wieder zurück ins Weiße und dann wieder zurück ins Blaue gehen. Also Schichten sind das Motiv. Schichten. Schichten einer Haut vielleicht, einer Oberfläche.
Dermis,
nicht
sagt wahr? Der Grieche, ja, Dermis.
Richtig. Und vielleicht zeigt das ein bisschen die Verletzlichkeit oder dass wir als Mensch aufpassen müssen, dass nicht zu viel verloren geht mit der Zeit, like Teardrops in the Rain, müssen wir wieder freilegen, die Schichten des Vergangenen. Und das hier wird das gemacht, Also es ist wie ein Foto, eine Momentaufnahme des Freilegens der Vergangenheit. Dieser Fotograf scheint sich sehr gerne mit Zeit und Vergangenheit auseinanderzusetzen. Was sagen? Oder wollten Sie noch was dazu sagen?
Also das ist, ich kann was zur Entstehung dieses Bildes sagen. Es ist aus der Es ist eine dokumentarische Arbeit von Lukas Münnig. Der hat sich mit der macht den Social Media Account bei Bernstein Saal und es gab im letzten Quartal gab es hier eine Sanierung.
Ja.
Da wurde hier geschliffen und gepinselt und auch gebaut. Diverse Sachen wurden auch weggeschmissen. Nichts Wertvolles. Und auf jeden Fall kam Herr Möhl, von dem wir heute schon zwei Werke gesehen haben, und hat sich hier mit dem Bandschleifer ein bisschen die Zeit vertrieben. Und hat, weil die Wände... Wollen Sie mal kurz mitkommen?
Ja, ich komme mit.
Jetzt sind wir ja schon da. Jetzt sind wir hier bei dieser Wand. Gucken Sie mal hin. Diese Wand, es war ein langer Weg.
Ja, das.
Aber schön. Aber schön, dass wir es gemeinsam gegangen sind.
Ich sehe schon als erstes, wir sind im Kleinformat unterwegs.
Ja.
Im Kleinformat. Vielleicht darf ich das mal abschätzen. Naja, es könnten 7x7 Millimeter sein ungefähr.
Ja, übertreiben Sie mal nicht. Also das ist auf jeden Fall, das nennt sich Nagelloch und Herr Möhl hat diese freigelegt, weil also
ein
er...
Restaurationsprozess.
Genau, er hat es erst freigemacht. Es ist wie wenn Sie sich schminken am Morgen und dann am Abend aber nicht wegmachen, sondern am nächsten Tag wieder drauf schminken. Und das über 20 Jahre.
Aber was sehen wir denn nun auf diesen kleinformatigen Bildern?
Jetzt passen Sie mal auf, die hat auf jeden Fall, also Sie schminken sich nie ab, sondern malen immer neu drauf lackern.
Ja, oder
und dann eine Schicht weiß,
Tattoo.
Eine Schicht rot und dann am nächsten Tag wieder. Sie entscheiden sich auf jeden Fall ganz oft um Und dann auf jeden Fall, am Schluss sehen Sie nur das, was da ist. Was oben, was ganz oben drauf ist. Und der Herr Mühl hat das nämlich mit dem Bandschleifer sichtbar gemacht,
ja,
was Zeit ist.
Ja.
Er hat quasi wie bei einem Baum die Ringe, hat er sichtbar gemacht durch seine Arbeit mit dem Bandschleifer. Hat hier also ein riesiges Kunstwerk hingemacht an die Wände, wo man die Zeit ablesen kann und die Ringe zählen kann und sagen, aha, das Bernsteinzimmer ist schon so alt.
Was will uns der Künstler denn jetzt damit sagen?
Ja, dass es sowas wie Zeit gibt. So, wir müssen zurück zur Abmoderation. Das muss hier alles auch, sauber zugehen. Also,
war jetzt etwas nass forscht.
Naja, gut, aber Sie kennen das Bild auf jeden Fall. Sie sehen hier die verschiedenen Schichten. Zeit gibt es. Das ist die Aussage dieses Künstlers.
Ich möchte jetzt unseren Flow, wie man sagt,
ja,
also den Floh, der uns im Ohr sitzt, zitieren.
Ja.
Und wir gehen aufs Ende zu. Wir haben ja nur eine Stunde quasi Zeit hier drin.
Richtig.
Und vielleicht sollten wir mit einem kleinen musikalischen Stück enden.
Okay.
Damit wir quasi, ja, damit das eine runde Sache wird.
So, für wen spielen wir denn ein kleines Ständchen?
Für den expressionistischen Actionkünstler Jean Connery. Weißt du noch, bei dem einen Film, wo du den Alan Quatermain gespielt hast, Der Film war insgesamt gar nicht so gut, aber das hast du auch danach selber gesagt. Hast auch, soweit ich weiß, gar keinen anderen Film mehr danach gemacht, weil es war dir selber so peinlich. Aber ist gut. Ich habe den Film letztens mal wieder gesehen bei Kick für 1 Euro. Auf Kabel 1 kam er letztens auch, aber ziemlich geschnitten. Ich fand's, ja, ich finde ihn auch ungeschnitten nicht so besonders gut. Ja, jeder macht mal Fehler. Also jeder Schauspieler von Welt hat auch mal den einen oder anderen Film gemacht, auf den er nicht so stolz war. Es ist, aber Gott sei Dank, jetzt auf Facebook, da kriegt man natürlich mit, dass du auch James Bond gespielt hast. Das waren sehr erfolgreiche Filme. Da kann man gar nichts sagen. Und das mit den privaten Aussagen, schon.
Vernunft.
Ah, je. Vernunft, also
Bescheidenheit.
Frau Meißendrath, das ist Vernunft.
Zurückhaltung.
Ja, ja. Ein Frauenschlagen. Ein richtiges Schwein war der. Richtig schlimm. Vernunft. Da könnte ich kotzen, wenn ich sowas höre.
Bescheidenheit.
Ja, Bescheidenheit. Der hat gesagt, eine Frau kann man ruhig auch mal schlagen.
Zurückhaltung.
Frau Meißendrath, wirklich. Sollen wir, machen wir lieber mal einen Song über George Lazenby. Das war nämlich der richtig gute James Bond. Das sage ich Ihnen. George Lazenby, du warst für uns der Größte.
Ist der schon tot?
Ich weiß, wir kommen hier in ganz schwer. Machen wir noch einmal den Refrain. Vernunft, Bescheidenheit. Das war Eisenbahn und Meißendrath in der Radio Bernstein Edition. Radio Bernstein hören Sie wieder, wenn Ihr Podcatcher sagt, es gibt wieder Radio Bernstein. Wir sagen Tschüss. Das war eine Produktion von Radio Z präsentiert. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder vorbeikommen, wenn wir das Ganze wieder live machen können. Sie müssen aber auch die Einladung richtig lesen. Wenn draufsteht, dass es nicht öffentlich ist, dann kommen Sie bitte nicht. Auf Wiedersehen, Frau Meißendrath. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe nicht viel mit den Nachbarn zu tun. Man grüßt sich, hält sich die Tür auf, nimmt Pakete entgegen. Einigen begegnet man ständig, anderen nie. Hi, ich bin Ida, sagt sie. Ich bleibe stehen und drehe mich um. Der Sommer steht ihr. Ich bin gerade eingezogen und wohne im 8. Ich im 3., antworte ich. Sie lächelt. Einige Tage später versuche ich etwas über die verschiedenen Ursachen meiner Symptome herauszufinden. Dazu zählt plötzlich einsetzende Todesangst, Übelkeit bis zum Erbrechen, Atemnot, Schwindel, Realitätsverlust, Herzrasen, Harndrang, Schweiß an Händen und Füßen und die absolute Gewissheit, alleine zu sterben. Dann klingelt es an der Tür. Ich erkenne Idas Gesicht durch den Türspion. Ich bin nicht in der Verfassung für Gesellschaft. Die Strapazen vergangener Nächte haben mich ausgelaugt. Sie schellt ein zweites Mal. In der einen Hand entdecke ich eine Weinflasche, mit der anderen schreibt sie etwas mit einem Stift auf das Etikett. Sie stellt die Weinflasche auf die Fußmatte und geht. Von Ida steht darauf und dahinter ein Herz. Ich stelle die Flasche auf den Küchentisch und lege mich hin. Seit Wochen träume ich von irgendetwas zu flüchten. Ich weiß nicht vor was oder vor wem, aber etwas kommt bedrohlich näher, sobald ich langsamer werde. Zur Beruhigung schalte ich das Radio ein. Infokanal, keine Musik. Die Stimmen der Moderatoren haben etwas Beruhigendes. Ich kann ihnen lauschen, ohne zuzuhören. Sobald es hell wird, verschwindet die Angst. Menschen verlassen ihre Häuser, Hundegebell, klingelnde Telefone, Baustellen, zwitschernde Vögel. Dinge, auf die ich mich verlassen kann. Ida muss bemerkt haben, dass die Flasche nicht mehr da ist.
Früher oder später wird das also der Einstieg unserer nächsten Unterhaltung. Später sind 2 Tage und vor dem Hauseingang. Mein Herz rast. Ich balle meine Hände in den Jackentaschen zu Fäusten, um den Druck in meiner Brust zu kompensieren. Ich muss dringend zum Arzt, sage ich und bleibe dabei nicht stehen. Ich atme in kurzen Abständen durch den Mund. Mit der Hand streiche ich mir die Kehle hinab, als würde etwas in meinem Hals stecken. An der Ampel werde ich ersticken. Zwischen Arzt und Krankenhaus. Vor dem Kind, das mit seiner Mutter auf der anderen Straßenseite steht und darauf wartet, dass es grün wird. Ich gehe bei Rot, quer über die Fahrbahn, noch 50 Meter. Ich sage, keine Luft, deute auf meinen Hals, gebe ihr die Versicherungskarte. Ich bin in Sicherheit. Das Personal ist hervorragend ausgebildet. Alle wissen, was zu tun ist. Das Gesicht der Ärztin ist das Schönste, das ich kenne. Sie ist doppelt so alt wie ich. Sie trägt eine Brille, die an einem goldenen Kettchen um ihren Hals hängt. Ihre Haare sind kurz und grau. Ich vertraue ihr mein Leben an. Sie nimmt ein Holzstäbchen aus dem Glas, legt es mir auf die Zunge und leuchtet mit einer kleinen Taschenlampe in mich hinein. Keine Schwellungen zu erkennen, legen sie sich hin. Ich bin ihr so dankbar, dass ich weinen möchte. Ich entspanne mich. Der Druck in meiner Brust nimmt ab. Ich atme langsam und gleichmäßig. Sie reicht mir Traubenzucker, Kirsche, wie immer. Ich komme mir lächerlich vor. Ich kann mir nicht auch noch über Ida Gedanken machen. Ich muss am Leben bleiben. Zum Aufstehen trinke ich Schlaf- und Nerventee, 2 Tassen. Dann eine Tasse Salbeitee, mit der ich gurgle, gegen die Schwellungen. Erstmal kein Alkohol, keine Zigaretten. Ich möchte mich wieder gesund fühlen. Die Klingel habe ich abgestellt. Sobald es dunkel geworden ist, werde ich einkaufen gehen. Etwas Gutes, etwas für die Seele und dazu irgendwas im Fernsehen. Nicht denken. Ich setze mich mit Steak und Pommes vor den Fernseher. Ich fühle mich gut. Später nochmal Tee, nur um sicher zu gehen. Wenn es mir besser geht, werde ich mit der Flasche Wein bei Ida klingeln und mich entschuldigen. Ich werde ihr sagen, dass ich gerade viel Stress habe, Arbeit und so, und dass die Ärztin etwas von Ruhe sagte. Sie wird mir glauben. Das tun sie alle. Mit dem Stechen in den Fingerspitzen kann ich leben. Selbst das Ziehen in der Nierengegend bereitet mir keine Probleme. Der Kühlschrank ist voll. Ich habe vorgesorgt. Seit 3 Tagen war ich nicht vor der Tür. Tagsüber öffne ich das Fenster über meinem Bett und lege mich so hin, dass ich nur den Himmel sehe. Ich stelle mir vor, was die anderen machen, wie sie im Park um die Ecke um den großen Springbrunnen sitzen und Kinder sich darin gegenseitig mit Wasser bespritzen. Die Vögel fliegen über ihre Köpfe hinweg oder lassen sich in den Bäumen nieder. Auf der Wiese liegen Menschen in kurzen Hosen und Bikinis. Fahrradfahrer schlängeln sich um Kinderwegen herum. Alle sind da draußen, das ist gut so. Ich öffne das andere Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und genieße den Wind. Gleich läuft eine Doku über Kaiserpinguine. Es geht mir ausgezeichnet. Es geht mir so gut, dass ich Angst vor morgen habe, vor dem Aufwachen. Alles wird anders sein. Normal würde reichen, eine gute Mischung, ausgewogen. Das Wort, das sie immer in der Kaffeewerbung verwenden. Du kannst bei einer guten Mischung nichts falsch machen. Ich trinke Tee. Unterbewusst bereite ich mich auf das Schlimmste vor. Vor dem Haus blühen Magnolienbäume. Ihr Duft strömt durch das offene Fenster. Ich habe ihn eine Woche nicht gesehen. Ich habe niemanden eine Woche gesehen und ich bilde mir ein, als sei das von Bedeutung. Ida und ich haben kaum mehr als 5 Sätze miteinander gesprochen. Aber ich fühle mich gut. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Ich dusche, ziehe mich an, nehme die Weinflasche und gehe die 5 Stockwerke nach oben. Ihre Glocke klingt anders als meine. Kein mechanisches Summen. Eine einladende Abfolge harmonischer Klänge. Ich schelle nochmal, dann schreibe ich etwas auf das Etikett. Dahinter ein Herzchen. Ich stelle die Flasche auf die Fußmatte und gehe. Kaiserpinguine verteilen durch ständigen Positionswechsel ihre Körperwärme gleichmäßig in der Gruppe. Nur so sind sie in der Lage, extreme Kälte zu überstehen. Nachts laufen die Wiederholungen von letzter Woche. Ich bin allein. Ich weiß, was passiert. Ich konzentriere mich auf meine Atmung. Meine Augen werden schwer, doch sobald ich einschlafe, schrecke ich auf. Vorzeichen einsetzender Panik. Ich werde wütend. Auf mich, auf die Angst, auf das Leben. Irgendwas ist komisch. Mein Herz schlägt nicht, wie es sollte. Das Stechen in den Fingerspitzen breitet sich in den Armen aus. Das Atmen wird schwerer. Ich darf die Kontrolle nicht verlieren. Es ist mitten in der Nacht. Das bedeutet Krankenhaus. Das bedeutet Notaufnahme und 12-stündige Beobachtung und der ständige Alarm des Monitors, wenn der Sauerstoffgehalt des Blutes unter 100 fällt. Ich will Ruhe. Beruhige dich. Ich stehe auf und mache Tee, werfe den Kopf in den Nacken und wieder nach vorn, schüttle die Arme aus. Es heißt, die Angst frisst einen auf und genau das passiert. Wenn ich jetzt sterbe, finden sie mich bei der Vollstreckung der Räumungsklage, auf dem Boden liegend, befallen von Maden und anderem Getier. Die Wärme des Tees beruhigt. Ich schließe die Augen und denke an Ida. Sie lächelt und sitzt mir gegenüber. Wir trinken Wein, ihre Lippen bewegen sich. Sie hinterlassen einen Abdruck am Rand des Glases. Ich werde wach und öffne das Fenster. Ein paar Lichter gehen an. Vorhänge werden zur Seite geschoben. Jalousien geöffnet. Ich sehe nach unten. Idas Körper liegt auf dem Gehweg, als hätte ihn jemand wütend aus dem Fenster geworfen. Nach ein paar Minuten Sirenen. Das Blaulicht ertränkt die Straße. Ich lasse das Fenster geöffnet und lege mich so hin, dass ich nur den Himmel sehen kann.